Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Prittler.
Wer redet, ist nicht tot.
Soziopop.
Ja, hallo, herzlich willkommen zum Erscheinungsraum. Herzlich willkommen zur vierten Folge bei Moodcore.
Dazu heiße ich herzlich willkommen,
Herr Rechtsanwalt Thomas Schwenke. Guten Tag.
Guten Morgen, Tim.
Sendungsbewusstsein.
Herzlich willkommen, liebe Hörer aus den Zwischennetzen. Das war das nächste Sendungsbewusstsein und mal wieder mit Tim. Hallo Tim.
Hallo Mirko.
Ja, wir hatten das letzte Mal ja über die Historie gesprochen, bis zum Haus am Kölnischen Park, bis zur ersten Veranstaltung da. Und dann kam auf, dass eigentlich...
Chaos Communication Kongress.
Ja, genau.
Falls jemand die letzte Sendung nicht gehört hat.
Ja, stimmt. Oh, jetzt verdammt. Oh, verdammt.
Jetzt bitte zurückspulen.
Nochmal zurückspulen.
Stopp machen.
Erste
genau.
Sendung
anschauen. Das ist jetzt Teil 2. Das macht alles überhaupt gar keinen Sinn mit der letzten Sendung. Ohne die letzte Sendung.
Schauen wir mal. Diesmal wollen wir damit anfangen, dass aus dem Haus am Kölnischen Park der Chaos Communication, das Chaos Communication Camp entstanden ist. Also das erste Camp.
Ja, also es folgte direkt darauf.
Mhm.
Ob es jetzt daraus entstanden ist, ist nochmal eine andere Frage. Also um es vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, auch für uns, die wir jetzt irgendwie eine Woche Abstand haben hier zwischen der letzten Sendung und dieser. Der Kongress ist halt, hat sich halt in Hamburg entwickelt, ist dann nach, hat einmal kurz den Zeh in den Berliner Teich gehalten, war zu kalt, zurückgezogen und ist dann halt im zweiten Anlauf aber einfach mal voll reingesprungen und fand es eigentlich ganz geil.
Mhm.
So vom Gefühl her, und vor allem hat halt der Kongress auf einmal so eine Expansion erlebt, in der sich dann eigentlich alle ganz gut gefühlt haben. Also es fühlte sich halt gut an. Diese Expansion war mehr noch, es war nicht gut, sondern es fühlte sich richtig an. Also man hatte so den Eindruck, ja, genau, warum eigentlich nicht gleich so? Scheint ja eine ganz brauchbare Dimension zu sein für diese Veranstaltung.
Mhm.
Geht halt auch mit 2000 Leuten. Es wurde, naja, also diverser will ich jetzt mal nicht sagen, aber es wurde auf jeden Fall bunter. Es kam sehr viele neue Leute dazu, klar, wegen Berlin, also wegen woanders,
Berlin.
Also einerseits wegen überhaupt mal woanders, das wäre halt an jedem Ort so gewesen, aber ich denke, Berlin ganz konkret hat dem Ganzen nochmal eine extra Note verliehen. Ich meine, wir reden jetzt hier von 1900 und was war das jetzt?
Oh, das
98?
98, ja.
Ja, also Berlin in voller Fahrt in der Postwende-Zeit, ja.
Noch
also
einfach in voller Fahrt.
Alles wild, noch ja. Irgendwie, du hast immer noch viele besetzte Häuser, das ist alles noch nicht so durchrenoviert, Potsdamer Platz, alles noch nicht gebaut, alles nicht fertig, alles ist in permanentem Wandel, man kann halt überall irgendwo reingehen, man findet Locations ohne Ende. Das war ja eine Zeit. Ich meine, wer so die 90er in Berlin mitgemacht hat, der wird sicherlich unterschreiben können, dass es vermutlich kaum irgendeinen geileren Ort auf diesem Planeten in der Zeit gegeben hat. Das war einfach, Berlin war einfach zu dem Zeitpunkt einfach so irre und so unfassbar. Und das hat sich natürlich dann auch auf uns abgefärbt. Und das hat eben einfach dazu beigetragen, dass einfach auch andere Szenen auf uns geblickt haben und wir auch zu dem Zeitpunkt damit begonnen haben, auch so ein bisschen den Blick über diese Hacker-Szene,
über
unseren kleinen Tellerrand, unsere kleine Suppenschüssel hinaus zu wagen, zu sagen, es gibt auch noch andere kulturelle Bewegungen. Ich meine, allein muss ich mal überlegen, welche kulturelle Dimension diese ganze Techno-Musikentwicklung hatte, insbesondere in Berlin. Also auch in Hamburg, aber
ja, gut, klar.
Generell in Deutschland, aber nochmal in Berlin nochmal ganz speziell. Das war ja einfach ein ganz grundlegender kultureller Wandel, ne? In der Art und Weise, wie man feiert, in der Art und Weise, wie man sich gibt, in der, was für Selbstverständlichkeiten sich daraus abgeleitet haben und dann eben auch so im Verhältnis zu dem Neuen, zu dem Modernen, mhm. die ganze Techno-Welt so mit ihrem Spiel, mit dem Cyber und so weiter. Das war ja ganz lustig und da gab es halt auch schon andere interessante Überschneidungen. Zum Beispiel gab es zu der Zeit noch, weiß ich jetzt nicht genau, ob ich das jetzt aufs Jahr genau treffe, aber so in halt so in den 90ern, als hier in Berlin so Clubs groß waren wie das E-Werk, das WMF, der Tresor, also so die Legenden der 90er Jahre Clubkultur.
Habe ich ja leider nur von gehört.
Ja, aber hast du von gehört, ne? So.
Genau. Na, im kleinen, piefigen
Karlsruhe.
Ja, jeder
ist halt in irgendwie das nächste Fabrikgebäude reingelaufen, was mal irgendwo so mitten in der City rumstand und hat halt mal einen Club aufgemacht. Ja. Ne? So alle paar Meter war das so. Und da ging es halt auch wild zur Sache. Ne? Tresor zum Beispiel, so der alte Tresorraum des alten Wertheimgebäudes, wo jetzt mittlerweile eben auch so eine langweilige Shopping-Mall draufsteht, so. Und das war halt einfach crazy, dass du sozusagen so in Spuckweite vom Reichstag hattest halt auf einmal da so ein zerbrochenes Haus mit irgendwie auch einer geilen Vergangenheit und dann bist du dann irgendwie reinmarschiert, gingst irgendwie eine Treppe runter und dann warst halt auf einmal in diesem Tresorraum, einfach so knallharter Beton um dich herum, dazu brettharte Beats und Stroboskoplampen irgendwie, also so richtig gib ihm bis zum Anschlag, so, und das war irgendwie crazy und dann bist du halt irgendwie nochmal um eine Bar herum irgendwie zwei, drei Gänge weitermarschiert und da stand dann halt so ein Terminal. Stand da so ein Textterminal. So ein gutes altes, weiß ich nicht mehr ganz genau, aber so ein VT100. Nee, so ein Textterminal. So ein Unix-Textterminal. Oder vielleicht war es auch schon irgendwie ein PC, aber ich glaube sogar, es war ein Textterminal. Und was lief da drauf? Da lief ein Chat drauf. Der Club-Chat.
Der Club-Chat auf einem Terminal.
Naja, da waren halt in jedem Club war halt ein Terminal. Das heißt, es gab halt eins im Tresor, es gab halt eins im E-Werk, es gab halt eins im F. Es gab halt, verstehst du? Also du konntest halt dann in diesem Club stehen und einfach mit diesem super minimalen Terminal irgendwie chatten.
Mhm. Ey, was so. Ist bei euch da los? Lohnt sich darüber zu latschen?
Und das fand ich echt eine der schönsten Installationen, also es hieß halt Clubchat, ne?
Mhm.
War eben noch nicht Internet vernetzt und so weiter, das kam ja gerade irgendwie alles, aber es war halt so eine dieser geilen Aktionen, die eben auch Nerds gestartet haben in dieser Szene und man merkte, wie das alles miteinander sich verzahnte. Ne?
Mhm.
Gab noch ein paar andere schöne Sachen hier, zum Beispiel die Automatenbar von Hans Hyper und Konsorten, gibt es einen wunderschönen Podcast zu.
War das nicht ein CAE?
Nee, das war kein CAE, sondern das war, ich kram gleich nochmal raus, ich weiß gerade nicht, wie die Sendung hieß. Auf jeden Fall ne, so eine Bar, wo dann irgendwie alte D-Mark-Automaten reingetragen wurden und wo man halt reingehen konnte und alles, so alle Getränke und alles, was man so in der Bar üblicherweise zu sich nimmt, kam halt irgendwie so aus Automaten raus. Ja, und dann stand man da halt so drin, hat irgendwie Musik gehört. Also es war einfach alles so Future. Es war einfach, in Berlin ging immer irgendwie alles. Und verschiedenste Gruppen haben sich halt um alle möglichen Aspekte gekümmert. Ne? Teilweise einfach so technikverliebte Spielereien, dann aber eben auch stark politisch motiviert oder zumindest so kulturell internationalistisch motiviert. So, we embrace the future, wir spielen jetzt hier mal mit Technologie, wir machen jetzt hier mal eine geile Installation. Und da passte natürlich dann die Präsenz des Clubs wie Arsch auf einmal. Also auf einmal war so unsere Präsenz in Berlin, bedeutete halt, wir konnten uns einfach mit vielen Szenerien vernetzen, die es so in Hamburg
nicht gibt.
Nicht gab oder zumindest bis dahin nicht gegeben hat und die aber in Berlin gleich halt einfach immer diesen typischen irren Berlin-Level angenommen haben. Ne? Die Seabase zum Beispiel, ne? All diese ganzen Bewegungen von Leuten, die auch irgendwie so ein Ding am Wandern haben mit dieser digitalen Moderne, aber die sich jetzt nicht unbedingt so als Hacker verstehen, sondern die irgendwie da einen anderen Spin reinbringen.
Ist dieses, ne? Soll ich das Verschmelzen, beziehungsweise dieses Treffen von verschiedenen Kulturen auch so ein bisschen dafür verantwortlich, dass der Club sich dann mehr so eine Gesellschaftsrichtung entwickelt hat, also auch ein bisschen Politik mitzumachen und
was heißt entwickelt? Dinge. Der Club war von Anfang an politisch.
Okay.
Der Club war ein politisches Projekt.
Ich hatte den Club bis, naja, so eigentlich die meiste Zeit wahrgenommen, so als Schutzschild.
Schutzschild?
Inwiefern? Naja, also ein Club, in dem Hacker sich organisieren und wenn da jemand ankommt, um sich zu schützen.
Nö, das würde ich nicht so sehen. Ganz im Gegenteil. Ich will da jetzt nicht zu weit
wir schweifen
ausufern. Da gibt es allerdings auch ein CAE zu tuvat.txt, mhm. Wo so ein bisschen mal so die Genese des Clubs beleuchtet wird. Aber man muss jetzt gar nicht so weit zurück, also man muss gar nicht jetzt sich so einen kompletten Podcast anhören. Kurze Zusammenfassung ist, Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg war natürlich kulturell lange Zeit noch von Ex-Nazis und so weiter, mhm. von der alten Garde bedient. Offiziell waren jetzt alle konvertiert und fanden Amerika gut, aber wir wissen, so eine Elite geht nicht von heute auf morgen irgendwie weg.
Wir sehen sie
heute. Und das noch. War dann halt irgendwann die Auslösung oder einer der Auslöser eben der 68er Proteste, wo halt die junge Generation aufgestanden hat, hier so der Muff von 1000 Jahren mhm. unter den Talaren. Das muss jetzt einfach mal alles weg. Wir wollen jetzt hier irgendwie keine Nazis mehr und überhaupt und dieses alte Denken und wir machen jetzt hier mal freie Liebe und wir wollen jetzt hier mal den Aufbruch in die Zukunft. Ne? Mhm. War natürlich ihrer Zeit voraus, sind ja dann in gewisser Hinsicht auch eigentlich erstmal vorläufig gescheitert durch diese Radikalisierung. Dann mündete das alles in diesen deutschen Herbst. Terror, Wahnsinn, irgendwie mhm. Flugzeugentführung, Ermordung. Der Staat rüstet auf. Dreht irgendwie frei, ja, weil kann damit irgendwie nicht umgehen und bringt uns sozusagen auch schon so diese erste Welle von Sicherheitsgesetzen. Ne? Diese Terrorspirale, die wir bis heute erleben, hat da in Deutschland quasi das erste Mal so richtig Schwung geholt und vor allem war es halt eine Mega-Depression für die linke Szene, die halt einfach gesagt hat, ey, jetzt irgendwie hier so Terror, jetzt drehen aber alle mal durch. Das ist nicht das, was wir wollten. Wir wollten einen gesellschaftlichen Wandel. Mhm. So. Und dann gab es halt diesen großen linken Aufbruch, der halt gesagt hat, so, wir müssen jetzt den Marsch durch die Institutionen antreten. Es hilft jetzt hier nichts, auf irgendwelche Leute zu schießen, weil wir müssen die Leute mitnehmen. Das heißt, wir müssen all das, was wir quasi an etablierten Institutionen kritisieren, entweder parallele Systeme aufbauen, siehe Taz, ja, mhm. wir brauchen unsere eigene Zeitung, wenn wir mit der Bild-Zeitung nicht glücklich sind, da können wir noch so lange Molotow-Cocktails schmeißen, wir müssen auch eine Alternative bieten und natürlich ein Parteiensystem genauso. So, und dann kamen dann halt die Grünen. Und der CCC ist in gewisser Hinsicht auch so eine Antwort, nur dass es für diese, dass es halt da in der etablierten Gesellschaft noch kein Äquivalent gab, weil natürlich Computer und Digitalisierung niemand auf der Backe hatte, außer ein paar kleinen Unternehmen und ein paar erleuchteten Leuten.
Ja gut, aber eigentlich.
So, aber der Club ist explizit, ich meine, guck dir irgendwie die Anzeige an, mit der Wau damals irgendwie zum Clubtreffen oder zu diesem Treffen aufgerufen hat, zu diesem Tuva-Treffen, um irgendwie Leute zu finden. Wenn du dir die Liste von Features durchliest, das liest sich wie die tägliche Agenda mittlerweile in der Tagesschau. Ja, Privatsphäre, Netzwerke, Sicherheit, das steht da alles drin.
Mhm.
Kryptografie, volles Programm. Ja, du liest es durch und denkst dir nur so, hatte der irgendwie, was ist das jetzt so zurück in
der
die Zukunft? Hatte der da den Almanach irgendwie liegen und wusste schon, worüber berichtet wird? Das steht da eins zu eins genau so drin.
Logischen Abfolgen.
Und der Club war von daher halt auch nicht jetzt nur von so ein paar Nerds treffen sich und spielen mal mit Computern rum, mhm. sondern da steckte von vornherein die Erkenntnis drin, diese Gesellschaft, diese Weltgemeinschaft wird sich ändern durch digitale Kommunikation, durch digitale Systeme. Das wird einfach Auswirkungen haben. Und wir sehen Chancen und wir sehen Risiken und deswegen machen wir den Chaos Computer Club, um zwischen diesen Chancen und Risiken einfach mal qualifiziert unterscheiden zu können und das so thematisieren zu können. Und das ist im Prinzip die Story ja des Clubs von Anfang an. Mhm. All die ganzen Hacks sind immer wieder genau diese Demonstration. Guck mal, wir haben uns mal angeschaut, wie das funktioniert. das hat folgende Implikationen. Übrigens haben wir hier noch ein lustiges Video für euch gemacht, irgendwie und eine geile Geschichte drumherum. Das könnt ihr irgendwie mal schön in eure Medien platzieren. Jetzt habt mal Spaß mit uns.
Mhm.
Das hat irgendwie funktioniert und funktioniert in gewisser Hinsicht bis heute noch. Ist halt auch so ein bisschen der Style des Clubs geworden. So, und deswegen ist nicht der Club irgendwann politisch geworden.
Und er war von vornherein politisch.
Der Club
politisch,
war immer,
okay,
immer ein politisches, ein gesellschaftlich politisches, war nicht politisch im Sinne wie die Piraten politisch
es
waren.
Es wurde nicht ständig über Politik diskutiert.
Ja, man hat auch nicht es wurde viel über, es wurde viel politisch diskutiert. Ich würde sogar sagen, dass bei den Clubtreffen damals vor allem im Wesentlichen politisch diskutiert wurde. Na klar, hat man sich irgendwie so mit Technik auch unterhalten, aber das waren jetzt keine Treffen, wo man primär nur über Computerbastel nachgedacht hat, sondern so ein Dienstagsplenum war eigentlich immer inhaltlicher Natur. Und das hat sich halt auch in die Kongresse mit reingezogen. Ich meine, du kannst ja auch uralte Kongresse anschauen, was da für Vorträge gehalten wurden. Das ist jetzt nicht so eine Hobbytronic oder so, sondern da war immer von Anfang an, wie der erste Kongress, Bürgernetze jetzt und so weiter. Also diese Forderungen waren von Anfang an immer da.
Das stimmt, aber in meiner Wahrnehmung, ich meine, okay, ich bin da vergleichsweise spät reingefallen. In meiner Wahrnehmung war das halt eher, was so im Club passiert ist, natürlich wurde da auch über Politik diskutiert und so weiter, aber es war immer noch sehr viel techniklastiger aus meiner Perspektive, um Menschen, die sich treffen und wo man alle möglichen Fragen stellen kann, wo man sich weiterentwickeln kann, wo man über den ganzen Kram nachdenken kann, die ganze Technik nachdenken kann, Programmieren sich erlernen kann. Ich habe dort löten gelernt, solche Sachen. Und da ist mir das Politische noch gar nicht so sehr aufgefallen. So richtig aufgefallen ist es mir persönlich das erste Mal auf dem Kongress, wo ich war. Wo ich das erste Mal dort war im BCC. Ich glaube, das war der zweite Mal, im BCC war. Und erst da ist mir klar geworden, dass halt gerade durch die Talks, die über die Gesellschaft gingen, also Technik und Gesellschaft gingen und auch eine entsprechende Kritik beziehungsweise ein Ausblick daran, ist mir bewusst geworden, wie politisch eigentlich der Club ist. Und ich dachte, er machte diesen Wandel erst später. Also es ist immer so einen harten Kern gab, dem natürlich auch eine gewisse Politik wichtig ist und dass so ein Verein entsprechend, dass so ein Verein auch immer eine politische Wirkung haben wird. Das hatte ich schon so im Blick, aber das ist dieser Impact in der Gesellschaft, erst so richtig losging mit dem BCC für mich wahrgenommen.
Mhm.
Ist das richtig?
Ich denke, es gab sicherlich eine Zeit, wo diese Balance zwischen reinem Technik-Nerdtum und politischen Themen sich verlagert hat. Was einfach auch damit zu tun hat, dass einfach die ganze technologische Entwicklung so eine irre Beschleunigung erfuhr. Ne? Internet, die Entwicklung etc. Nicht, dass jetzt die Beschleunigungen irgendwie anders sind, aber sowohl jetzt, was weiß ich, so die in. Auf einmal gab es Laptops, ja. Jedes Jahr waren so die Geschwindigkeitszuwächse im Processing waren so groundbreaking, dass auf einmal so komplett andere Sachen denkbar waren, die vorher noch überhaupt nicht vorstellbar waren. Ne? So, was weiß ich, auf einmal konnte der Computer Audiodateien abspielen. Ja. Dann war in der Lage, Videos abzuspielen. Also es war einfach, und jedes Jahr kam wieder irgendwas dazu, was vorher noch überhaupt nicht da war, dass man ja irgendwie die Tür nicht mehr zubekam. Ja.
Irgendwann konntest du das Zeug streamen und musstest es nicht mehr vorher tagelang runterladen.
Ja, wobei das ist dann sogar noch viel später, aber auch in der Internet, genau, Downloads genau. Auf einmal, ne? Also erst schwitzten alle und dann war das irgendwann normal und dann Mobilfunk, also die Einschläge. Kam einfach immer schneller und natürlich war das ein Thema. Aber ich denke in total und es gibt natürlich auch Einzelne, die sind so im Club, weil sie da Leute finden, mit denen sie sich über Technik austauschen können.
Ja.
Und die sind jetzt nicht so die Politisierer. Die sind nichtsdestotrotz irgendwo auch politisch, wenn sie auch selber nicht unbedingt die treibende Kraft sind. Sie sind aber dann innerhalb des Systems Club Teil eines Netzwerks, was ja diese ganze politische Diskussion insofern auch befüllt, als dass sie eben dazu beitragen, dass die Leute, die sich mehr politisch orientieren, so auf so ein Informations- und Kompetenznetzwerk zurückgreifen können, um solche qualifizierten Aussagen treffen zu können. Ja, was weiß ich hier, die Beurteilung von Wahlcomputern und die in der Öffentlichkeit geführte Debatte darum, über die Sinnhaftigkeit oder Nichtsinnhaftigkeit solcher Systeme oder beziehungsweise deren Gefährlichkeit, die ist auch, die ist tief basiert in einem grundlegenden, umfassenden technischen Verständnis der Systeme begründet. Das ist ja nicht nur so ein Gerede, sondern das ist so alle Leute, die in dieser Debatte im Club teilgenommen haben, hatten so ein vollständiges, tief verwurzeltes Wissen darüber, ja, nee, das ist eine echt scheiß Idee, weil bla, Rechner, Quantenmechanik etc.
Man
konnte das so tief legen und ich erinnere mich auch, wie damals sozusagen intern die Diskussion geführt wird, immer wenn einer so Zweifel hatte, ja, was ist jetzt mit dem Argument, wenn das von außen kommt und so. Naja, hier kannst du so beweisen. Ja, also die Art und Weise auch, wie darüber diskutiert wurde, hat mich extrem beeindruckt damals. Ne? So dieses, ja, gucke mal, das ist so mehr oder weniger mathematisch belegbar, dass wenn irgendwie du das eine hast, du das andere verlierst. Und also das sind einfach extrem solide Debatten, die eben aus diesem Gesamtnetzwerk entstehen. Und ich denke, das ist halt auch, was man auch sehen muss, was vielleicht nicht jeder so auf dem Zeiger hat. Der Club ist vor allem ein Netzwerk. Ein Netzwerk von Leuten mit den unterschiedlichsten Kompetenzen. Und das war auch schon immer so. Du hattest immer Rechtsanwälte, ja. Du hattest Philosophen, du hattest Künstler aller Couleur, ja. Die alle ganz unterschiedliche Arten und Weisen haben, das, was sie in der Gesellschaft gesehen haben, zu interpretieren und damit umzugehen. Die, ja. Da gibt's politische Kompetenz, da gibt's rechtliche Kompetenz, da gibt's irgendwie philosophische Kompetenz, da gibt's die reine technische Programmierkompetenz, da gibt's wissenschaftliche Kompetenz etc. Und immer wenn der Club sozusagen zu einem komplexen Thema Stellung nimmt, dann konnte man immer so richtig
alles
sehen, wie so dieses, kennst du jemanden, der ja hier und frag doch mal da und ja, die Wege sind da nicht lang. Der Club muss nicht sehr weit und auch gar nicht so sehr außerhalb seines unmittelbaren Gefüges suchen, um Antworten zu finden. Und das war schon immer etwas, was mich maßlos beeindruckt hat. Und ich denke eben auch, dass sich das in gewisser Hinsicht auch im Kongress niedergeschlagen hat und bis heute niederschlägt. Nur über die Zeit und insbesondere über die Zeit, über die wir jetzt gerade reden, mag das von dieser Gesamtentwicklung Computer und Netzwerk und Gesellschaft und Wende und 2000 und Zukunft und so weiter, ich meine, das war ja alles bekloppt. Das
ist total wahnsinnig gewesen.
Genau, Zeit. Es ist einfach alles vollkommen überdreht auch gewesen und wir sind dann halt einfach auf dieser Welle einfach geritten wie Dr. Seltsam und weißt du, so auf der Rakete, so yippie.
Hey, ja.
Ja, also das mal so.
Wir nehmen mit, was geht. So.
Als Antwort auf, ist der Club politisch?
Was mir dabei aber auch, also etwas, was mir immer wieder entgegenschlägt, wenn wir über den Chaos Communications Kongress mit Menschen rede, die halt ihn nicht kennen, dann ist es auch halt immer das, oh Gott, ich möchte mich doch nicht 4 Tage zu den Nerds setzen und mir über tiefe Elektronik und Hacken und so weiter was anhören, was ich eh nicht verstehe.
Ja.
Und das ist einfach nicht der Fall. Also auf den Kongressen. Das habe ich zumindest nicht so erlebt. Das gibt es.
Das gibt's auch, ja.
Ja, das gibt es. Das kann man sich auch aussuchen. Aber jeden, der vorher nicht mit der Szene zu tun hatte und dann auf den Kongress gegangen ist, den habe ich erlebt, dass er dann irgendwann in den ganzen Talks sitzt, die sich halt um Gesellschaft und Technik kümmern oder darüber sprechen. Und dann total fasziniert dafür davon sind, was für Implikationen das hat, über die sie noch nie nachgedacht haben.
Ja, ich denke, das beschreibt es ganz gut, ne? Dass man, dass eigentlich für jeden was dabei ist beim Kongress, weil der Kongress ist nicht über Technik, sondern der Kongress ist einfach das Netzwerktreffen von Leuten, die sich einfach einen Kopf machen über diese Welt.
Manche sagen ja, das ist der jährliche Geburtstag des Clubs.
Ja, ist es ja nicht.
Manche sagen das.
Das Jahrestreffen der Hacker und so. Ja, ja klar, ich meine, das sind so journalistische Formulierungen, die man natürlich immer wiederfindet. Aber ich würde es primär so sehen und finde ja auch, dass auch der Termin, wer auch immer sich den hat einfallen lassen, der ist ja so grandios auf so vielen Ebenen. Ja, also erstmal so diese Frivolität, dieses wir machen das zwischen Weihnachten und Neujahr, also erstmal so als Statement so, ne?
Oh, eure langweilige Tour.
Auch so, mit so einem potenziellen Entweihungsfaktor auch so, ja, so Weihnachten mir doch egal. Das hat sicherlich vielen zugesagt. Dann halt einfach dieser schöne Nebeneffekt des nahezu jedes Konferenzgebäude ist leer.
Ja, natürlich, weil Freiheit, die Leute wollen zu Hause sein.
Genau, aber was mir eigentlich am allermeisten gefällt, ist, dass du diese bewusste Positionierung am Jahresende einfach diesem Kongress auch immer so diesen Nimbus gibt von, okay, das Jahr ist vorbei, das nächste Jahr steht an, jetzt ziehen wir mal Resümee, sagen mal, wie es gelaufen ist, dann weinen wir ein bisschen. Und dann versuchen wir zumindest ansatzweise mal eine positive Vision zu formulieren, wie man denn jetzt irgendwie vorangeht. Und selbst wenn uns das misslingt, im allerschlimmsten Fall waren wir zumindest an Weihnachten alle beisammen und haben es ein bisschen an den Händen gehalten. Und uns geht's wieder ein bisschen besser, weil wir wissen irgendwie, das mag zwar um uns herum alles irgendwie einstürzen, aber es gibt zumindest hier noch so eine kritische Masse an intelligenten Leuten, mit denen man es im Prinzip ganz gut aushalten kann, wenn wir dann irgendwann mal auf eine Insel auswandern müssen.
Na gut, also ich meine, das sind ja auch, ist eine Gruppe an Leuten gewesen von Anfang an, die zum Teil sehr speziell sind.
Ja.
Also da sind viele halt auch drunter, die nicht ganz so in die Gesellschaft passen.
Heute würde man sagen, sie sind die Trendsetter der Gesellschaft.
Ja, aber damals waren sie es auf keinen Fall. Also das ist eher schleichend gewesen.
Ja.
Aber ich meinte damit eher so, naja, da fühlen sich halt auch Leute wohl, die, was weiß ich, Autisten sind, Leute wohl, die so ADHS haben und die hyperaktiv sind. Und was mich total fasziniert daran ist, von der ersten Minute an, Camp und Congress sind die einzige Zeit in meinem Leben, wo ich in einer gefühlten arschlochfreien Zone bin. Wo es eigentlich, wo ich noch nie erlebt habe, dass da jemand den anderen übervorteilen will, was Böses will oder seinen Vorteil rausziehen will oder nicht hilft. Ja, also Camp ist so ein Ding, was ich da erlebt habe, ist halt auch Wahnsinn. Also ich verliere mein iPad und werde angerufen, ey, ich habe dein iPad, ich bring's dir zum nächsten Talk, wo du bist. Mal keine Sorgen. Okay, danke. Ich lasse meinen Laptop draußen stehen und finde ihn nach einem Regenguss in meinem Zelt wieder. So, okay, danke Leute.
Wahrscheinlich war noch Stromkabel angeschlossen.
Bei mir nicht, aber andere berichteten davon. Ja, sowas halt. Also eine Community, die, obwohl sie so unheimlich divers ist, extrem auf sich achtet. Und das ist etwas, was ich so in der Gesellschaft nie vorgefunden habe vorher. Und ist es damals auch schon so gewesen, dass das so ein Refugium war, um mal so 4 Tage durchzuschnaufen und mal so seinem kompletten Nerdtrieb nachzugeben?
Ja, sicherlich. Also ich würde sogar sagen, der Kongress hat sich eigentlich im Großen und Ganzen eigentlich gar nicht verändert. Also so in seinem Kernfühl ist
nur größer geworden.
Es ist eigentlich nur größer geworden. Also es ist natürlich, bestimmte Dinge sind natürlich anders, weil viele Leute da sind. Ne? Also allein die Anzahl der Leute, die dir so permanent entgegenströmen von irgendwo her, wenn du irgendwo hingehst, ist natürlich was anderes. Aber das ist halt alles relativ. Ne? Also in dem besagten letzten Kongress da in Hamburg, wo was weiß ich, 500-600 Leute da halt waren in diesen 2 Gängen und ein paar Räumen, da war dann das Gefühl von, boah, ist das voll hier. Auch nicht anders so, ne? Also immer alles sehr relativ.
Und dann sind, also jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Haus am Kölnischen Park, erste Veranstaltung abgeschlossen, ein halbes Jahr später kommt das erste Camp. Wie seid ihr, also woher die Idee von dem Camp? Ich meine, das ist doch Wahnsinn, zu sagen, wir möchten hier auf den Zeltplatz, wo irgendwie ein paar hundert Leute sind und die bekommen alle Internet und Strom auf einem verdammten Zeltplatz.
Na gut, ich meine, die Idee ist ja nicht von uns, das muss man jetzt mal auch klar sagen. Also da gehen die Creds halt an die alte holländische Hacker-Gemeinde, wobei auch das wiederum was mit dem Kongress zu tun hat.
Mhm.
Rob Kongreib und Freunde, die Hippies from Hell, so eine Gruppe von Leuten aus Amsterdam, die halt auch technisch sehr unterwegs waren, die so ihre eigene Zeitung hatten, die Hektik etc. Ne? Also Hektik hieß eigentlich damals so diese Gruppe.
Da kommt es her.
Okay. Genau. Die waren regelmäßige Gäste auf dem Kongress. Ich weiß nicht genau, wann sie damit angefangen haben, aber irgendwo so Mitte der 80er Jahre sind die halt dazu, also klar, weil Kongress gibt es ja erst seit 84, also ich weiß nicht genau, wann sie dazu gekommen sind, aber relativ früh waren die halt so quasi so unsere internationale Abteilung, kann ich auch sagen. Weil ansonsten war natürlich dieser Kongress nicht sonderlich international.
Es noch gab, nicht.
Ja, das hat noch eine Weile gedauert. Mhm. Das war auch im Haus am Kölnischen Park nicht so der Fall. Es gibt so ein paar nennenswerte Ausnahmen, hier so die 2600 Community aus New York und die eine oder andere Hacker-Gruppe, komme ich auch später noch zu, hatte eine Nähe. Aber im Prinzip war das eine grunddeutsche Veranstaltung. Und da lief ja auch nicht bis kaum irgendwas auf Englisch. Also wenn es da mal einen englischen Talk gab in Hamburg, das ist Ausnahme, ne? Die Holländer waren halt jetzt da und wie das eben so ist mit Holländern, die können ja immer ganz gut Deutsch, ne? Oder war zumindest in dem Fall wieder mal so. Das heißt, die haben sich da einfach wunderbar integriert und die haben halt einfach da ja Spaß dran gehabt, weil so eine große Community, wie es der Club halt so früh da schon gestartet hat, gab es natürlich nirgendwo.
Mhm. Ne?
Und überhaupt gab es ja relativ wenig Communities wirklich, die sich um dieses Meme-Hacker herum gebildet haben. Also ich meine, wo gab's denn das sonst noch? Das
um gab's, Computer herum, also das gab's dann ja, vielleicht auch an konkret, Universitäten
konkret
oder so.
Konkret mit dem Begriff Hacker, ne?
Okay.
Also die ist explizit an dieses Wort angegründet. Es gab halt in Kalifornien, nicht? So Homebrew, Computer Club und so weiter, die Geschichte, wer das sich mal angeschaut hat, dann am MIT Boston, wo auch der Begriff Hacker herkommt, ja. Etc., Tech Model Railroad Club, das waren ja sozusagen so die Ursuppen, wo überhaupt dann auch mal so in den 70er Jahren dieser Begriff oder 60er Jahren dieser Begriff gestartet wurde und der dann aufgegriffen wurde, auch von den Deutschen. Und der CCC hat halt daraus, sagen wir mal so, seine ganz spezifische deutsche Variante gemacht. Viel, viel, viel politischer und viel, viel, viel so Friedenspolitik getriebener. Weil wir waren ja in Deutschland, wir waren in dem Land, was irgendwie zwei Weltkriege ausgelöst hat, was mehr oder weniger komplett zerstört wurde, was irgendwie einen inneren Diskurs zu feiern hatte, um irgendwie da wieder klarzukommen über Jahrzehnte, und genau das war ja dann auch in den 80er Jahren einfach das Thema. Kalter Krieg, Wiederbewaffnung, Ost-West-Konfrontation, wir lebten ja in so einem fortwährenden, morgen kommt die Atombombe-Gefühl, das kann sich ja heute auch keiner mehr vorstellen. Bis dann die 90er Jahre so Happy Family mäßig, ach ja, jetzt Frieden, geil, Techno, noch eine Pille einschmeißen, Internet, geil, Cyber und so, ja. das war ja irgendwie so ein Tag- und Nachtwechsel. Aber der Club und dann eben auch dieses Selbstverständnis der Hacker hat sich halt einfach sehr viel mehr daraus abgeleitet, auch so kulturell, ne? Auch so Neuromancer und diese ganze Science-Fiction-Literatur, die halt so früh schon so der Einzelkämpfer in den digitalen Cybernetzen, der irgendwie gegen die großen Konglomerate ankämpft und so weiter. Also halt auch so ein Robin Hood-Mythos, auch auf so einer Science-Fiction-Ebene. Das hat halt alles dieses Selbstverständnis mit geschliffen. Naja, zurück zu den Holländern. Die waren also jetzt da. Und nachdem sie ein paar Mal da waren, meinten sie so, warum machen wir eigentlich nicht mal was?
Ja, warum, sowas brauchen wir auch.
Ne? Sowas brauchen wir auch. Wir brauchen irgendwie was, aber wir machen jetzt hier nicht jedes Jahr so ein fettes Ding und dann schon gar nicht zu dem Zeitpunkt, wo der Kongress ist. Dann haben sie halt dann gesagt, na okay, dann gucken wir mal, dass wir mal was zusammenkriegen.
Worauf kommt der Holländer?
Ja, der Holländer kam erstmal da drauf, sich in Amsterdam in ein Veranstaltungszentrum mit Bühne einzumieten und dort die Intergalactic Hacker Party zu feiern.
Da kommt ihr her. Okay.
Das war die erste Veranstaltung der holländischen Hacker-Community.
Mhm.
89.
Da kommt dann auch Milliways und so her.
Du meinst jetzt so das Village vom, keine Ahnung, ob das da schon irgendeinen unmittelbaren Bezug gab. Ich kann diesen Begriff erst von sehr viel später.
Okay.
Nee, es gab jetzt erstmal das. Es gab diese Intergalactic Hacker Party und da kam dann halt im Prinzip der Club und die Holländer auch erstmal neu zusammen. Ne? Bau war da, Hans Hübner waren da, noch ein paar andere waren da. Ich war nicht da, weil ich ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so angedockt war.
Mhm.
Aber ich weiß, das fand statt, da viel drüber gehört. Und da gab es dann auch neulich auf dem Kongress mal sogar so von einer Bühnensession, wo es Streit gab, wegen so KGB-Hack und so weiter, gab es irgendwie auf dem Kongress sogar irgend so ein theatrisches Reenactment irgendwie. Ich habe es leider nicht gesehen, aber
ich auch nicht.
Also das hat sozusagen so einen gewissen kulturellen Schatten geworfen, ne, bis in unsere Zeit, ne? Zum Event selber kann ich jetzt nicht sehr viel sagen, aber das war hier in diesem, heißt ja, dieses große, bekannte Paradiso in Amsterdam. So, wer in Amsterdam mal war, ist so Veranstaltungslocation, ganz cool. So, und dann haben die sich gesagt, wir machen mal nicht jetzt jedes Jahr was, sondern wir machen einfach mal alle 4 Jahre was. Weil mehr Kraft haben wir nicht. Wir sind wenige und wir haben hier nicht so eine riesen...
Komischer Zyklus, 4 Jahre, ne? Aber gut.
Aber... Haben Sie jetzt mal so, also ich weiß nicht, ob Sie von schon 89 gesagt haben, wir machen in 4 Jahren was oder ob Sie dann erst nach 4 Jahren das Gefühl hatten, jetzt müssen ja, wir wieder was machen. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Wie auf jeden Fall kam es dann und dann so, naja gut, aber im Sommer irgendwie jetzt nochmal in die Hütte rein. Wir sind doch Holländer, wo sind Holländer im Sommer? Auf dem Campingplatz.
Nehmt doch mal den Campingwagen.
Genau, und dann haben Sie sich halt so einen Campingplatz gesucht und sind da, ja, da aufgeschlagen. Und das war dann so ein ganz lustiger Event. Und da war ich dann halt auch mit dabei. Und man muss sich das so vorstellen, es war halt so ein ja, überschaubar großer Campingplatz, wo dann am Ende vielleicht, ach, keine Ahnung, Erinnerung, irgendwas so zwischen 50 und wenn es 100 Zelte waren, ist schon viel, eher weniger.
Mhm.
Halt so kleine Zelte. Und die allermeisten Teilnehmer, die da waren, also insgesamt waren da wohl irgendwie 1500 Leute, glaube ich, schon.
Schon?
Aber die halt alle so morgens hin, tagsüber abends da, zurück. Abends wieder weg, die haben da nicht alle gecampt.
Ja.
Sondern das Campen da vor Ort, das war halt so ein Luxus von so ein paar Leuten, die, oh geil, Campingplatz, dann komme ich mit dem Zelt, weißt du, so die Nummer.
Mhm.
Und wir waren dann halt auch so als Berliner da und das erste Hackmobil war da, wo dann irgendwie halt mal so der Versuch, wir bauen jetzt mal ein Auto in irgendwie eine Ethernet-Station um, was auch immer. Auf jeden Fall, der Sport auf dieser Veranstaltung bestand da drin, eine durchgehende Koaxialkabelverbindung zwischen allen Zelten aufzubauen.
Oh, wie krass.
Um sich am Ende dann an 2 parallel geschaltete 19,2 Kilobyte pro Sekunde, Kilobit pro Sekunde Modems anzuschließen, wo sowas ähnliches wie Internet rauskam.
Ja, also so Usenet und so weiter ging dann schon mal.
Ja, also da ging es gar nicht darum, jetzt irgendwie, oh, ich brauche Netz, weil ich muss Mail lesen, sondern
das ich kann
ein Bit übertragen zu haben. Ja, dass es
das
ging.
Ist wie heute, dass ich kann einen Laser auf den Mond schießen und kriege eine Antwort. Ja.
Genau.
So.
Und nächstes Mal muss dann auch schon Daten fließen.
Ja.
Und das war, wie du dir vorstellen kannst, irgendwie so ein Erfolg, weil das irgendwie alle ganz geil fanden. Und als dann halt wieder 4 Jahre rum waren und in der Zwischenzeit sie schon ihre ersten Internet-Service-Provider gegründet haben, Access for All kam aus dieser Szene heraus, etc. Wer da die Details hören möchte, ich habe ja mal mit Rob auch im CAE, Holland und die Hacker.
Ich CAE nur empfehlen, ja.
Genau, das alles sehr ausführlich gemacht. Ich will jetzt auch nicht so weit ausholen. Ich weiß, ich bin furchtbar, ich komme überhaupt nicht zum Punkt.
Egal.
Aber es ist einfach mal wichtig, diesen Kontext zu verstehen, ne? Wenn man auch unsere Veranstaltungshistorie verstehen möchte, und darum geht's ja, glaube ich, ne?
Mhm.
Auf jeden Fall kam es dann 93 halt zu dem dritten holländischen Event. Entschuldigung, 97.
Mhm.
Also 89 Indoor, ja. 93, Hacking at the End of the Universe hieß das ja, ne? Hoi. Das war das erste. Und dann kam halt Hacking in Progress.
Hip.
Hip. Hip 97. Ne? Damals war das ja immer noch so, immer H und irgendwas. Ja, und das war nice irgendwie. Da waren dann halt von uns auch schon so einige Leute, die man heute noch sieht, dabei. Hier so Dennis und andere Leute. Egal. Auf jeden Fall war das alles schön warm da und fand halt auf einem größeren Campingplatz statt. Und dann hat man auch schon so ein Zirkuszelt aufgebaut, so für die Veranstaltung. Also man merkte so, es wuchs so ein bisschen an. Und was vorher halt zwei 19,2 Kilobit Modems waren, war halt zu dem Zeitpunkt dann schon eine 6 Megabit pro Sekunde Funkstrecke zum eigenen Internet-Service-Provider in 4 Jahren, ne? So viel nochmal zu dem, wie uns die technologische Entwicklung da auch mitgerissen hat.
Mhm. Ne?
Und das war dann im Prinzip so ein bisschen auch so die Definition von dem, was man so wollte. Draußen sein, zusammen sein, Konferenz machen und irgendwie geil connected sein und irgendwie Spaß daran haben, so ein Netzwerk aufzubauen und überhaupt einfach diese absurde Infrastruktur herbeizuführen.
Und du bist dann ja auf die Idee gekommen zu sagen, okay, 99 machen wir den Camp.
Auf der Veranstaltung dachte ich mir so, eigentlich ganz geil. So, warum machen wir denn das nicht? Und ich habe halt zu dem Zeitpunkt, 97, habe ich halt diese ganze Techno-Zeit in Hamburg und Berlin irgendwie mitgenommen gehabt über Jahre. Dieses ganze Feierwesen und hatte eine etwas andere und zu dem Zeitpunkt halt auch schon stark von Berlin geprägte Sicht auf Veranstaltungsdesign. Sagen wir es mal
merkt
so.
Man
ja, also da muss halt mehr, ne, wie ich schon in der letzten Sendung erzählt habe, so dieses einfach auch mal andere Reize zu setzen fürs Hirn. Einfach schöne Sachen, Dinge, die jetzt nicht unbedingt erstmal durch ihre Funktion bestechen, sondern die einfach andere Bedürfnisse abdecken und einfach das Gesamtbild komplementieren. So, dass man einfach auch so ein bisschen noch mehr so das Gefühl hat, man ist irgendwo. Und das fand ich dann halt einfach erstrebenswert, sagen wir es mal so. Also ich dachte mir so, es kann doch nicht sein, dass die Holländer mit ihren echt beschränkten Mitteln alle 4 Jahre irgendwie so ein Ding aufziehen und uns gelingt es nur, da so eine Sesselpups-Veranstaltung in Hamburg zu machen mit so ein paar Räumchen, die man aufschließen muss und das war's dann so.
Mhm.
Hatte aber noch zu dem Zeitpunkt halt nicht die Spur einer Ahnung,
ja, wir sind bei der,
wie ich denn dahin kommen.
Wir sind bei der letzten würde. Folge so weit gewesen, dass du sagtest, du hast sozusagen gekündigt und mal dich nur darauf vorbereitet, dieses Camp zu machen. Und das war ja auch das Glück, was für das Haus am Kölnischen Park sprach, weil du darüber dann.
Genau, also ich muss sagen, so im Rückblick kommt mir das echt ganz schön irre vor, ne?
Ja. Das möchte ich bestätigen. Aber das
kam ja, damals war das für mich einfach, für mich war das einfach vollkommen selbstverständlich. Also ich meine, ich hatte mich einfach so in diesen Gedanken rein verbohrt, dass ich das möglich machen wollte, dass ich halt einfach auch komplett die Lust verloren habe, irgendwie in diesem Job zu arbeiten. Und ich merkte einfach nur, dass das würde mich halt total davon abhalten,
das, was du machen
das,
willst.
Was ich eigentlich machen will, zu tun. Und dann habe ich halt gesagt, so Leute, sorry, aber ist hier nicht mehr so mein Film jetzt hier und ich muss einfach was, ich muss Dinge tun, die mir unter Garantie kein Geld einbringen und mir Probleme bereiten, irgendwie mein Überleben zu sichern. So, die haben mich auch echt angeguckt, so irgendwie, aha, mhm.
Bist du wahnsinnig?
So, ne, ich meine, normalerweise kündigt man halt einen Job, um irgendwelche neuen Karrieren anzustreben oder so. Das war halt jetzt nicht meine Intention.
Aber
na egal.
Keine Midlife-Crisis, oder?
Nö, von Midlife bin ich ja jetzt gerade mal erst angekommen. Also,
na gut, also dann wie gesagt, wir waren dann bei der ersten Veranstaltung HAK, Haus am Kölnischen Park.
Genau.
HAK war das?
HAKP.
HAKP, genau. Und
HAKP, sagt man.
HAKP, ja. Ja, das hatte ich auch häufiger gehört und überhaupt nicht
was
verstanden, worum es ging.
Ja, was doppelt lustig ist, ja. Ne? HAKP. Weiß nicht, ob da noch was anderes ist. Naja, in der Lisp-Welt.
Oh.
Ist ja das P am Ende quasi Prädikat, also quasi so Fragezeichen. Also Hack P heißt halt eigentlich hacken.
Mhm. In Lisp. Oh Gott. Ah, das ist diese tausend Ebenen immer. Also das ist so grausam. Ich meine, nicht umsonst sieht man irgendwie Leute auf dem Kongress vor irgendeinem Plakat oder irgendeinem Spruch stehen und sich eine halbe Stunde totlachen und die Hälfte der Leute steht drumherum und denkt sich, warum lacht er darüber?
Ja, 16C3, ja. So. Ist ja lustig, wa? Vorhin redet ihr.
Ja, da kommt dann in der Natur rein. Wie hast du es dann geschafft, dieses Camp aufzuziehen? Ich meine, da war da nur noch ein halbes Jahr Zeit. Da musstest du Leute animieren, dass das funktioniert. Und wo hat das überhaupt stattgefunden?
Ja, also ich habe seit 93 habe ich halt irgendwie so diesem ganzen Techno-Party-Wahnsinn so beigewohnt, ne? Wie schon erwähnt, in Hamburg und später dann halt auch, als ich nach Berlin kam, in Berlin. Und ich bin dann halt relativ früh, als ich hier nach Berlin kam, auf so ein Team getroffen, die hier so eine Bar machten in Prenzlauer Berg.
Oh, lass mich raten, die Pionen.
Die Pionen. Und die dann halt 95 auch anfingen, so eine, also die damals auch Open-Air-Partys gemacht haben.
Mhm.
Und immer so irgendwo irgendwie Party, tralala. Die alle immer sehr ordentlich abliefen. Wo immer alles, also da gingen auch mal Sachen schief, aber der Modus war immer okay. Und der Umgang mit den Leuten war immer okay. Und auch wenn mal was organisatorisch schief lief, wurde es nicht auf die Leute abgewälzt, die da eigentlich nichts mit zu tun haben. Was man schon mal so findet. Und irgendwie, als ich so auf die getroffen bin, irgendwie, wir haben uns irgendwie gleich verstanden. War so, es gibt ja so manchmal so Begegnungen, wo man so gar nicht viel sagen muss, irgendwie so.
Mhm.
Du weißt so nach 2 Minuten, okay, alles klar,
we're in love.
Wir sind hier irgendwo auf einer Linie und bestimmte Dinge müssen jetzt irgendwie nicht mehr gesagt werden. So war das sicherlich. 95 fingen die dann an mit ihrer Nation of Gondwana Party, die dann immer im Sommer den Höhepunkt darstellte.
Mhm.
Im Anschluss an die Love Parade.
Ja.
Das war so ein bisschen so die Escape Route für coole Leute, die irgendwie auf der Love Parade gelandet sind und dann festgestellt haben, so oh, so geil ist es aber auch nicht mehr, weil immer mehr Idioten da ankamen. Und die ganzen Verrückten sind dann halt immer dahin, so während der Rest sich dann weiter in der Party in irgendwelchen Clubs tummelte und die ganzen crazy People waren halt dann irgendwie auf der Nation und waren dann halt crazy. Und das habe ich geliebt. Ich war dann halt mit denen irgendwie ganz dicke und ich wusste halt, also Open Air können die. Das können die.
Können die auch Open Hack?
Die wissen, wie man organisiert, die wissen, was es bedeutet, draußen so eine Logistik zu fahren, die können irgendwie mit Teams umgehen, mit Künstlern, mit Licht, mit Bauen, mit Strom. Die haben überall da einfach schon immer Erfahrung und was noch viel wichtiger war, die waren einfach so als Team extrem solide, so als Zweierteam untrennbar kooperativ. Ne, so 2 Leute mit unterschiedlichen Charakteren, die sich so bestens ergänzen, die sich nicht in die Quere kamen und wo ich quasi als Dritter auch nochmal anders war. Das ist immer das Beste, ja. Wenn du ein Team hast, was irgendwas reißen will, ist es, du hast extrem individuelle Leute, die sich aber möglichst in ihren individuellen Fähigkeiten und Marotten nicht überschneiden mit den anderen, dass so jeder so seinen Film fahren kann. Keiner fährt dem anderen irgendwie groß in die Parade. Keiner hat irgendwie Ambitionen. So, na, mach du mal das, damit wir eh nichts zu tun haben. Mhm. Ich mach jetzt irgendwie das so. Und dann hatten wir halt auf einmal so eine Konstellation von irgendwie Logistika, Raumplaner und irgendwie mich, der ich halt eher so ein, ich weiß gar nicht, wie ich meine Rolle da bezeichnen soll. Ich habe mich halt um, ich glaube, ich habe so ein Gefühl dafür gehabt, was so diese Community will. Weil das habe ich mir immer genau angeschaut. Also für mich war immer der Kongress, ganz ehrlich, ich bin nicht so der Kongress-Vortragsmitnehmer. Ich habe da schon mal Vorträge auch gehalten. Ich habe mir auch welche angeschaut. Alles ganz interessant. Ich kann mir auch mal vorstellen, hier und da in so einen Workshop mit reinzugehen. Aber das ist nie das, was mich am Kongress wirklich am meisten interessiert hat.
Sagen mich, viele.
Mich hat am Kongress immer die Dynamik der Veranstaltung selbst am meisten interessiert. Dieses, womit die Leute da froh werden, was da funktioniert und was nicht funktioniert. Diese Logistik, was muss man eigentlich machen, damit Leute sich wohlfühlen auf so einem Event?
Mhm.
Das, weiß ich nicht, hat mich schon immer interessiert, immer wenn ich Partys mache, das ist ja eigentlich die Essenz, worum es geht, ne? Also das war mein Spiel, das war mein Nerdtum sozusagen. Das interessiert mich mehr als alles andere. Ja, es gibt ein Programm und so und muss auch irgendwie alles kluge Leute mit kluge Dinge und
mach dir mal.
Ja, okay, ja. Hab mich da auch manchmal ein bisschen mit drum gekümmert und das ein oder andere Thema vielleicht auch besetzt, aber eigentlich haben mich halt andere Sachen interessiert. Und das konnte ich dann halt jetzt beim ersten Kongress ausleben und dann wollte ich das halt irgendwie auf dieses Camp ummünzen. Also wie lief das dann? Kongress war gut, in Haus am Kölnischen Park, alle waren irgendwie begeistert und alle hatten auf einmal Mut. Dann gab es halt eine Gruppe von Leuten, die gesagt haben, okay, wir unterstützen das, wir gründen jetzt irgendwie hier im Club eine GmbH, also Vorstand vor allem, ne, musste da ja mitspielen.
Das war schon die Geburt des CCTV?
Ja.
Wow.
Im Februar dann halt, 2 Monate. Also im Februar gab es den Beschluss, wir machen das jetzt mit dem Camp, wir gehen jetzt das Risiko einfach mal an, weil die Gelegenheit kommt nicht wieder. Wir sind jetzt genau in diesem 2-4-Jahres-Slot mit den Holländern. Wir hätten da ein potenzielles Team, nämlich die Pionen, die ich halt einfach ein Jahr vorher gefragt habe mit so, angenommen mir gelingt dem Club irgendwie dahin zu bringen, dass er das will, was mit euch. So, und die gucken mich an und meinen so, klar. Das war wie ein Wort.
Irgendwie. Machen wir.
Machen wir, so. Und dann halt noch die Erfahrung von dem Kongress, so groß geht, ja. Da ist jetzt gerade auch eine gute Stimmung. Es gab eine Location. Let's go for it. Jetzt müssen wir halt nur gucken, wie wir den Rahmen finden. So, und ich war halt auch überzeugt davon, dass wir die Leute da hinbekommen. Und dann haben wir das halt gestartet, so. Und es hat ja dann auch funktioniert.
Und dann habt ihr das erste Camp gemacht.
Genau.
Wie viele Leute waren da ungefähr?
Also ich glaube, es muss irgendwas um 1200, 1500 Leute gewesen sein, wow. So in der Größenordnung.
Wow. Waren die Holländer da auch schon?
Das war vielleicht ein bisschen weniger, als wir uns erhofft hatten.
Echt? Ihr hattet damals schon mit mehr gerechnet?
Ja, weil es waren ja schon, auf dem Heu waren ja schon so viele Leute da.
Ah, okay.
Und auf der Hip waren es, glaube ich, sogar noch ein paar mehr.
Mhm.
Allerdings, da ist Holland dann auch irgendwie kleiner und es war anders ausgelegt, noch sehr viel mehr mit so Tagesbesuchern, während wir eigentlich von vornherein mehr so auf Dauergäste gesetzt haben. Aber
Festival-mäßig.
Es musste trotzdem überhaupt, wir mussten erstmal lernen, wie wir diese Botschaft drüber kriegen.
Mhm.
So. Und das ist uns ja vielleicht nur teilweise gelungen. Also ich hätte gerne noch ein paar mehr Leute da gesehen, aber es war schon okay.
Mhm.
Dafür, das, was wir dann da aufgefahren haben, also ich glaube, die Leute, die kamen, die haben es nicht bereut. Und es gab dann auch viele internationale Gäste schon. Also wir hatten irgendwie die Cypherpunks waren da und so. das war im Prinzip auch so ein bisschen der allererste Schritt in diese Internationalisierung, die der Club dann gestartet hat. Und da war das Camp, spielte dann eine große Rolle dabei.
Einiges dieser organisatorischen Dinge, die heute auf dem Kongress ja ziemlich bekannt sind, die sind auch auf dem Camp entstanden, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Himmel, Engel, Helfer.
Ja, also das ist ja überhaupt das Ding, ne? Also während der Kongress selber eigentlich immer mit einem sehr überschaubaren Teamgrößen ausgekommen ist, war ja diesmal klar, auch um die Kosten zu senken, müssten eine Menge Leute irgendwie mit anpacken.
Mhm.
Und ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern, wie wir das eigentlich damals organisiert haben, um ehrlich zu sein. Aber das war irgendwie die Geburtsstunde dieses Engel-Dings. Weil ich glaube, den Begriff Engel...
Ja, der Begriff, die Genese, die ich gehört habe dazu, ist so gewesen, dass es da halt ein Zelt gab, in dem die ganzen Helfer waren. Und irgendwer hat das irgendwann mal Himmel genannt. Und da kam dann das Ganze, dann sind das die Engel, dann sind die Leiter des Ganzen die Erzengel.
Ich bin so ein bisschen auf dem dünnen Eis. Nee, ich glaube, dass sich das alles, also ich weiß es jetzt echt nicht mehr so genau. Ich glaube, der Begriff Engel ist noch ein bisschen älter, aber Himmel war dann sozusagen dann so die nächste Folge davon. Dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Oder sagen wir mal, unabhängig davon, wann es jetzt wie hieß, diese Organisationsstruktur mit, da gibt's Leute, die machen die Organisation dieser Engeltruppe, ne? Wo wir dann später mit diesem Erzengelbegriff kamen, der ein bisschen schwierig auch ist, aber der sich irgendwie eine Weile einfach mal so entwickelt hat, ne? Das ist, glaube ich, etwas, was auf dem Camp das erste Mal so richtig losging, weil man einfach gesehen hat, wir müssen jetzt das organisieren. Und deswegen war es wichtig, dass diese Strukturen sich da herausgebildet haben. Und da hat das Camp halt eine große Rolle gespielt.
Aber das ist, wie eigentlich fast alles auf den Kongressen oder im Camp, nicht gesteuert worden, oder? Sondern das hat sich historisch gewachsen, wie man immer so schön sagt. Das hat sich natürlich gebildet, weil irgendwelche Leute gesagt haben, oh, ich sehe, da ist ein Need, da ist ein Bedürfnis, hier muss besser organisiert werden, ich kann halt ganz gut, also
ja.
Ich helfe euch jetzt mal.
Naja. Ich versuche gerade echt zu erinnern, wie wir das eigentlich angegangen sind damals. Weil es gab, glaube ich, auf dem ersten Camp gab es kein Engelzelt in dem Sinne.
Nee, das nicht.
Sondern es gab einfach nur ein Backstage und da hatten wir irgendwie unsere...
Da gab es eine kleine Ecke.
Da gab es Essensversorgung und da hat sich das mehr oder weniger alles so herausgebildet und ja, keine Ahnung, da müssen wir echt mal andere Leute fragen.
Ich glaube, das war dann, also, soweit ich das weiß, auf dem zweiten Camp
war das dann
schon den Himmel.
Genau, da ging das dann irgendwie so richtig los und auf dem ersten Camp hat sich das quasi überhaupt, haben sich mal überhaupt diese Leute erstmal gefunden.
Mhm.
Weil man musste ja nun quasi dieses neue Ding Camp auch erstmal annehmen. Das kamen ja alle hin und keiner hatte ja auch irgendwie auch nur im Ansatz eine Vorstellung davon, was wir da eigentlich geplant haben.
Ja, natürlich.
Also das kommt einem jetzt vielleicht so ein bisschen selbstverständlich vor, weil man das ja irgendwie aus dem Kongress oder so ableiten kann, aber auch der Kongress war ja nun ein halbes Jahr vorher das erste Mal überhaupt so, wie er nun dann war. Es waren jetzt die allerwenigsten halt auf diesen holländischen Veranstaltungen gewesen. Das waren überschaubare Leute aus Deutschland. Was weiß ich, vielleicht waren da 30, 40, vielleicht 50 Leute oder so. Und jetzt sollten irgendwie 1500 Leute auf einmal wissen, was ein Camp ist. Wo der Computerclub aufruht. Also, das musste man überhaupt erstmal in die Köpfe reinkriegen. Und das musste man auch erstmal in die Köpfe von uns selber reinkriegen. Wir haben auch selber auch organisatorisch da einige falsche Entscheidungen gefällt, weil wir falsche Annahmen gemacht haben. So.
Man lernt aus den Fehlern. Ne?
Ja, wir hatten dann eine Security, die hätten wir überhaupt nicht gebraucht und sowas. Also weißt, weil wir ein bisschen Angst auch hatten und dann ist man da draußen und keine Ahnung und kommen dann irgendwie die Nazis oder wir wussten es halt nicht. Ne? Und wir wussten halt auch nicht, inwiefern sind unsere Anforderungen jetzt anders als die von so einer Open-Air-Party. Ja, Antwort sind anders. Ja, aber das musste sich alles erstmal einspielen, das musste sich erstmal alles finden. Und dann auch natürlich die Erfahrung mit Zelte bauen und Infrastruktur bauen.
Das ist alles dann über die Zeit so mit dazugekommen.
Aber wovon ich halt immer überzeugt bin, ist, man braucht einfach ein größeres Bild. Man braucht einfach so eine kleine, das ist ein strapaziertes Wort, ne? Aber so eine Vision, was man denn eigentlich haben will. Was soll denn das alles? Was soll denn das alles? Wozu ist es gut? Ist ja jetzt kein Selbstzweck, sondern die Veranstaltung soll ja auch irgendwas bewirken. Sie soll Leute zusammenbringen, soll thematisch auch vernetzen. Insofern war zum Beispiel das erste Camp halt auch die Geburt des Begriffes Village, was mittlerweile auf dem Kongress Assemblies sind.
Ja, das hieß da auch zum Teil
gab's
mal Villages.
Auf dem Kongress vorher überhaupt nicht.
Nein,
existierte alles null, sondern das war quasi so aus dieser Situation heraus, oh, wir haben da ein großes Feld, woher sollen denn die Leute wissen, wo sie ihr Zelt abwerfen sollen?
Ach so.
Weil das war ja jetzt nicht so groß, dass man so, hier zeltet man und dann schläft man in Ruhe und hier geht die wilde Party ab, sondern ich meine, wir hatten da ein großes Hackcenter-Zelt, zwei kleinere Workshop-Zelte, das war's. Und alle campten halt drumherum und dann gab's halt irgendwie noch so ein kleines Holzgatter, so ein kreisrundes, was da stand, wo wir halt die Rakete hingestellt haben.
Mhm.
Wohlgemerkt, die Rakete, die heute bekannt ist als die Fusion-Rakete.
Die Fusion-Rakete, nicht die Fairy Dust.
Nein, die gab's ja da gar nicht.
Ah, okay. Die Fusion-Rakete.
Ja, weil mit der Fusion fing's nämlich an. Ich saß nämlich irgendwie halb betrippt auf der Fusion im Gras und überlegte die ganze Zeit, wie mache ich das mit diesem Camp?
Mhm.
Ja, ich habe 2 Jahre meines Lebens im Wesentlichen darüber nachgedacht, wie kriege ich das irgendwie hin? Und ich glaube, das war dann auch so ein bisschen der Auslöser, dass ich diesen Job geschmissen habe. Ich kriege jetzt die Timeline nicht mehr so richtig zusammen. Auf jeden Fall weiß ich noch, wie ich da irgendwie rumlag, irgendwie in der Wiese, in den Himmel starrte und oben auf diesem Bunker stand halt irgendwie diese Rakete, die damals im Übrigen noch bekannt war als die Zeitlos-Rakete, weil die halt von einer Künstlertruppe namens Zeitlos gemacht wurde. Und die, sagen wir mal, auch auf der Fusion auch nur ein Kunstobjekt
unter vielen
war. Zugegebenermaßen ein sehr hübsches so, aber es hatte noch keinen besonderen Status. Und deswegen bin ich halt so, und ich saß da halt, sah halt diese Rakete und dann dachte ich mir so, okay, now I get it, so. Und dann kam diese ganze Geschichte mit der Herz aus Gold, irgendwie das Raumschiff mit den Spacehacker an, was halt irgendwie in Space Not gerät und dann gerettet werden muss. Und dann mussten die halt mit Lichtgeschwindigkeit zur Erde fliegen. Und dann gibt's ja halt diese kleine Shuttle-Rakete, die dann irgendwie auf der Wiese landet und die Verbindung zum Raumschiff hält. Und die Hacker kommen halt alle zusammen, um das Raumschiff zu reparieren. Das war halt die Story. Keine besonders, wie soll ich sagen, jetzt ist kein Science-Fiction-Roman geworden, so, sondern es war halt einfach nur so ein Aufhänger. Aber das Schöne war, dass man mit der Story konnte man halt Begriffe finden, mit der Story konnte man irgendwie das Spielerische betonen und man hatte halt auch etwas, worum man alles designen konnte. Ne? Also war quasi unser Verständnis vom Camp war halt Weltraumbahnhof, temporärer Weltraumbahnhof. So.
Okay, ne, und dann, einige Bilder, die ich so beim Camp erlebt habe, sogar mehr sind.
Genau, dann habe ich halt gefragt hier, Zeitlos Jungs, irgendwie, wie sieht's aus, können wir eure Rakete leihen, weil es gehört ja sozusagen noch nicht der Fusion, sondern eben noch den Künstlern, die so, ja klar, alles klar, kein Problem, denen halt ein bisschen Geld gegeben, dann haben wir das Teil dahin gefahren und dann in da war irgendwie so ein rundes Holzgatter irgendwie, was da rumstand, da gibt's noch so ein altes Video, wo Vau davor steht, kann man auch nochmal verlinken, das haben wir da einfach da reingestellt, paar Nebelmaschinen, fertig. So, ein bisschen Licht. Das war jetzt auch alles noch nicht so überdreht wie heute, aber das war schon so ein Statement. So, ja, wir erzählen euch jetzt eine Space-Geschichte und ihr kommt da hin, dann steht da auch so eine kleine Scheiß-Rakete, so, die irgendwie cute aussieht, auf der man sich irgendwie schön fotografieren lassen kann und diese Geschichte irgendwie so schlüssig macht. So, ne? Ne, ihr habt nicht nur Raketen irgendwo auf Zettel gemalt, sondern man kommt da hin und dann gibt's da
steht
auch
da eine.
So, ne? So als Inkarnation dieses Space- Individualismus, so dieses, ne, der Hacker, der Einzelne in seiner Individualrakete, der so durch den Weltraum per Anhalter durch die Galaxis, ja, das sind natürlich all diese ganzen Fantasien, deswegen halt auch das geborgte Bild dieser Herz aus Gold, dieses geklauten Raumschiffes, wo halt irgendwie die Freaks durch die Gegend ziehen und Spaß haben, aber dann halt mal in Probleme geraten und von ihren Erdenfreak-Freunden halt dann Unterstützung brauchen. Mhm. Das war halt einfach das Bild, was wir uns da dann letzten Endes hingemalt haben. Und dazu haben wir dann für den Event halt ein Logo gemalt. Und das ist diese 2D-Rakete, wie es sie heute noch gibt.
Mhm,
ja?
Wo ist der dann auch?
Aber das war sozusagen alles, was es gab. Es gab halt die heute Fusion-Rakete, die Zeitlos-Rakete, die da auf dem Acker stand. Und es gab diese 2D-spacige, bauchige, aber letztlich doch ganz anders aussehende Rakete, die halt unser Logo war für den Event.
Mhm.
Und als wir dann 4 Jahre später das zweite Camp gemacht haben, war halt die Zeitlos-Rakete nicht mehr die Zeitlos-Rakete, sondern es war halt die Fusion-Rakete geworden. Es war halt mittlerweile Logo dieses Events und Logo des Kulturkosmos, dieses Geländes und damit halt irgendwie auch verbrannt. Ja?
Also für uns nicht nutzbar.
Ich habe es immer noch nicht hinterfragt, aber meine Vermutung ist immer noch, dass das Ding so logofähig ist. Das haben die erst gemerkt, als wir uns das Teil ausgeliehen haben. Das ist auch gar nicht aufgefallen. So, aber dann war es halt durch und die Rakete musste halt es war klar, dass wir die nicht nochmal holen konnten.
Mhm.
So. Und es war aber auch klar, dass wir halt wieder eine Rakete brauchten.
Mhm.
Und die hatten wir ja schon gemalt. Wir wussten
also
ja schon, wie
sie auch nur noch bauen.
Also mussten wir sie nur noch bauen. Und haben dann halt aus dem 2D ein 3D-Modell gemacht und uns halt überlegt, wie kann man das bauen.
Und da ist dann die Fairy Dust draus entstanden.
Und da ist dann die Fairy, also Fairy Dust war es ja schon immer. Also die Fairy Dust hieß sie ja schon immer, nur dass sie halt bis dahin gab es halt nur in 2D.
Mhm.
Und es gab sie tatsächlich auch schon beim ersten Mal in 3D, weil es gab ja so ein kleines Trailer-Video mit dem Heart of Gold Song drunter gelegt, wo die Rakete auf dieser Wiese landet.
Mhm.
So. Und das Ding wollten wir dann halt dann auch wirklich da stehen haben. Also im Prinzip beim zweiten Camp haben wir es dann so gemacht, wie es eigentlich von Anfang an vielleicht hätte schon sein können, nur dass halt damals nicht dran zu denken war, so einen Aufwand zu treiben. War ja beim zweiten Camp eigentlich auch nicht dran zu denken, so einen Aufwand zu treiben.
Das gilt aber für ganz viele Dinge, die wir da tun.
Ja, ja. Ich habe das ja dann auch geheim gemacht.
Aber seitdem gibt es die Fairy Dust vor jedem Kongress und vor jedem Camp. Oder
das
auf
Ding,
jedem Camp.
Genau. Ist ja jetzt gerade zum letzten Camp mal komplett überarbeitet worden, endlich mal wieder renoviert worden nach der langen Zeit. Das war ja auch bitter nötig. Der hatte schon so die eine oder andere abgewetzte Stelle und jetzt dieser schicke neue Glitzer-Autolack da drauf. Jetzt sieht das Ding ja wirklich so turbogeil aus.
Oh ja. Und
also das war
also ich fand das immer so wunderschön, wie es vor dem CCH stand, nachts angeleuchtet wurde, dahinter dieses ultra bunte CCH.
Genau, das, meine, an dieser Rakete kann man auch irgendwie schön festmachen, wie sich da, glaube ich, auch so ein bisschen das Selbstverständnis dann auch geändert hat, weil das Ding war teuer, ja. Also für unsere damaligen Budgets, die wir für so fürs Camp dann hatten, also fürs zweite Camp konkret hatten, war das schon so ein nicht unerheblicher Teil davon. So. Und mir war halt klar, dass ich in einer rationalen Diskussion niemanden davon überzeugen können würde, sowas zu bauen, weil es ja viel zu teuer. So. Also haben wir es halt im Geheimen getan und einfach gemacht, wegen Scheiß drauf.
Mhm.
Und natürlich gab es so Leute so, was und so teuer und
wieso habt ihr dafür Geld ausgegeben und sowas?
Und nachdem das Ding halt irgendwie ein, zwei Mal auf den Events rumstand und allen klar wurde, was das für eine Bindungswirkung und wie sehr sich die Leute damit identifiziert haben, genau, ne? Also und wie sie auch dann quasi diese Events als solche auch personifiziert in gewisser Hinsicht oder raketifiziert, vielleicht müsste man eher sagen, ist, glaube ich, den den Aufwand mehr als wert gewesen, ja? weil man eben auf einmal auch so eine Identity damit hatte.
Ich meine, wir sprechen heute vom 34C3, der demnächst über die Bühne geht, und auch da wird die Fairy Dust noch stehen.
Ja, also.
Und sie war auch für den, was, 30C3, das Logo? Das war doch der Escape from.
Ja, gut, ich meine, das ist ja dann, ja, stimmt, da war sie nochmal konkreter zu sehen. Also, ich meine, das Ding ist halt jetzt irgendwie da und ist halt benutzt. Jetzt einfach the Rocket.
Ja.
Ja, ne?
Aber nichts von dem war wirklich so geplant von euch, oder? Ihr habt nur die sozusagen die Grundlagen gelegt und darum hat sich die Kultur an sich selber gebildet.
Was meinst du jetzt konkret?
Also diese ganzen Sachen wie, dass die Fairy Dust dann eingesetzt wird als Logo oder Geschichtsbildung, dass sich sowas wie die ganzen Organisationsstrukturen auf den Camps und auf den Kongressen etabliert haben. Ist das von euch gesteuert gewesen? Oder ist das eher so etwas, was sich
das hat
aus der Kultur gebildet
hat? Ja, würde ich schon sagen. Also sagen wir mal so, es gibt natürlich so einen logistischen Teil, der dann eben auch sehr auf der Erfahrung von den Pionen, auch unter ihrer Leitung sozusagen, erfahren ist. So, wie bauen wir das alles auf? Zeitpläne, wann muss welcher LKW wo ausgeladen und eingeladen und gemietet und so weiter werden? Das sind Dinge, die muss man halt irgendwie sich aneignen. Da hast du halt bei allen Großveranstaltungen im Prinzip dieselben Anforderungen. Das andere ist ja eher so die inhaltliche Geschichte. Wir haben ja quasi so eine Arbeitsteilung gemacht. So, ihr macht irgendwie so den logistischen Teil und wir kümmern uns halt um das Netzwerk und wir kümmern uns halt um den Inhalt.
Mhm.
Weil am Ende ist ja unsere Veranstaltung, muss man natürlich auch definieren. Und das mit dem Netzwerk war ja auch von Anfang an auch ein Ding. Ne? Also ich hatte ja schon erzählt, auf dem 15. Kongress, ne? Also dem ersten Kongress im HAKP, wo wir dann das Ethernet-Kabel gelegt haben, ja, im Prinzip die Vorlage schon 93 auf der Heu und irgendwie das Netzwerk auf der HIP. Es war also klar, man muss da irgendwie ein Netzwerk haben.
Mhm.
So, ne? Und wir haben dann aber das schon auf einen neuen Level gehoben, weil das Camp war dann, wenn ich es richtig sehe, auch das erste Event, wo schon konsequent auf Glasfaser gesetzt wurde. Also wir haben halt, das wäre so eine Pferdewiese, die haben wir dann halt irgendwie Gräben gezogen und irgendwie Glasfaserkabel verlegt. Macht man jetzt auch nicht so jeden Tag.
Boah, es geht 5 Minuten, ich mach das mal gerade so.
Und es war natürlich die Geburt des Datenklos.
Ja, das ist auch super.
Das waren unsere, so, ich bock mich immer mit Papillon irgendwie, wer jetzt eigentlich die Idee hatte.
Ah, okay.
Ich sag, ich hatte die Idee, er sagt,
er hatte die Idee, okay.
Egal. Irgendwie haben wir uns das zusammen erarbeitet.
Oh fuck, nochmal, wer hätte denn damit rechnen können, dass Dixie-Klos genau 19 Zoll Racks sind?
Also das war halt so die Erkenntnis, ne? Ich dachte mir halt so, also ich dachte halt, dass ich das dachte. Ja.
Papillon.
So, ich meine, wir brauchten eine Enclosure, die irgendwie billig ist und die wetterbeständig ist.
Ja.
So. Dixies halt. Also keine Ahnung, in welcher Sekunde dieser Gedanke, wem zuerst gekommen ist, aber als
irgendwo
dann halt
auf einem Dixie-Klo würde ich
durchaus vorstellbar, ne? Und die sind ja auch vor allem in kaputt sehr billig zu bekommen. Naja, und dann der Name Datenklo war natürlich dann auch sehr naheliegend.
Sehr,
ne? Also
geil.
Wer das nicht weiß, also es hat ja eine Referenz, das Datenklo war ja das erste Open-Hardware-Modem, das der Chaos Computer Club in der Datenschleuder mal veröffentlicht hat, was auch heute noch im,
das Ding hab ich nachgebaut
im Museum
damals.
Da steht in Paderborn. Ne? Genau, das Datenklo, weil wegen der Muffen für den Telefonhörer, das war ja ein Akustikkoppler, wo du den Telefonhörer reinsteckst und diese Muffen waren halt aus dem Sanitärhandel. Yeah. Das war halt so diese Klo-Rohr-Verbindungsteil. Also. Und deswegen hat Bauer das halt Datenklo genannt und das war dann quasi der Wiedergänger des Datenklos, Datenklos V2, was ja bis heute der Standard ist.
Mhm.
Also das ist ja seitdem, ist ja noch keinem was Besseres eingefallen.
Es ist doch auch total geil. Ein kleines Plastikgehäuse, was man den irgendwo hinstellen kann hat eine schöne aggressive Farbe, kann man gut erkennen, selbst wenn man doch so besoffen ist, da möchte man nicht vorrennen.
Genau, hat dann bloß noch so ein Wärmeproblem gehabt, damit mussten wir natürlich umgehen. Ich glaube, da hatten wir so alle möglichen Ansätze. Ich glaube, wir haben es erstmal mit Ventilatoren probiert, das weiß ich nicht mehr so ganz genau. Oder einfach mit, glaube ich, dann am Ende eher mit Tür auflassen. auf dem zweiten Camp haben wir die Dinger dann halt in diese Thermoglitzer-Rettungsdeckenfolie eingedingst, was natürlich auch sehr geil aussah. Ich weiß nicht mehr so ganz genau, wie viel es gebracht hat. Ich glaube, es hat was gebracht. All diese ganzen Erfindungen und all diese ganzen Dinge, die Villages, die Engel-Geschichte, dann mit dem zweiten Camp, glaube ich, oder war es schon auf dem ersten, das kriege ich jetzt auch durcheinander, ging das auch mit dem POC los, also das Phone Operation Center, das, diese Decktelefone, das war ja quasi dann der große Wurf, womit dann eben auch so ein Event auf einmal auf eine ganz andere Art und Weise organisierbar war, ja, wo du vorher halt mit teuren Handfunken rumlaufen musstest, natürlich nicht für viele Leute sowas hattest, konnte auf einmal jeder mit seinem billigen Decktelefon angelaufen kommen und wir waren einfach mal bestens vernetzt, ohne dass es schon Netz gab. Das war irre. All diese ganzen Dinge wurden dann eben von Camp zu Camp irgendwie vorangetrieben. Wo man das POC insbesondere nochmal lobend hervorheben muss, weil ich glaube, was die an Infrastruktur, an Outdoor-Infrastruktur entwickelt haben über die Jahre. Also für mich war es immer die größte Freude, ins POC zu gehen, auf dem Camp und zu gucken, was haben sie sich jetzt schon wieder Verrücktes einfallen lassen.
Okay.
Ja, da waren dann die Ersten, die irgendwie mit dem Zäunchen da ihren Hinterhof abstellten, die irgendwie einen Kühlschrank am Start haben, die dann irgendwie mit Kochkram kamen, dann die Ersten, die irgendwie mit dem Geschirrspüler aufliefen, die ihre eigene Dusche mitgebracht haben, Klimaanlage.
Aha. Also, ich verstehe.
Das immer wieder dieses, oh Mann, die anderen sind froh, wenn sie eben ihre Heringe eingeschlagen bekommen. Und hier gibt's schon ein voll klimatisiertes Zelt, ja. Dann diese Displays, die sie aufbauen. Also, also ein fantastisches Projekt und meiner Meinung nach eben auch ein sehr schönes Beispiel dafür, wie eben das Camp dann auch Kreativität freigesetzt hat. Ne? Und das hat sich ja dann letzten Endes irgendwann auch auf den Kongress zurückübertragen. Und das hat dann tatsächlich eine Weile gedauert. Also weil,
HKP war das noch nicht der Fall.
Ja, nee, der Kongress war dann also 16, 17, 18, 19 C3. Das war ja dann sozusagen von 15 bis 19. Das waren die Events, die wir da gehabt haben. Wie ich
HKP
finde,
meinst du jetzt?
HKP, genau. Ja. Das war eine gute Zeit und das war, sagen wir mal, ja auch so für mich eigentlich so die wichtigste Phase. Das war dann irgendwie mein, da lag irgendwie so mein Herz. So, das, ne, das hatte ich jetzt irgendwie angestoßen und dann haben wir halt versucht, aus diesem Gebäude irgendwie alles rauszuholen und haben ja dann auch im Bereich Kunst ja auch noch so andere Dinge gemacht. Dann ging es ja zum Beispiel 2001 nach Holland zum HAL, Hackers at Large, also nach der HIP, die Vorlage war fürs Camp, war dann die HAL 2 Jahre später quasi das nächste holländische Camp. Wo klar war, dass sie das halt wieder sehr holländisch machen würden, so mit ihrer eigenen Chipwährung und Frikandel und Optik alles so ein bisschen so, inhaltlich alles super, sehr international, immer, ne, Holland klar, ohnehin, immer viel, viel, viel internationaler, auch als unser Camp war. Von daher war da auch viel abzugucken und war immer alles toll, so, aber wir mussten ja unser Ding irgendwie anders definiert, ne, wir haben ja gesagt, okay, wir machen jetzt hier irgendwie schöne Geschichte und wir wollen, dass das Ganze halt nicht nur inhaltlich irgendwie interessant ist, sondern wir wollen halt auch, dass das so eine Experience ist, dass man so auf so einem Event irgendwie, das schön ist, dass es geile Sachen gibt und so. Und dann fing das im Prinzip auf der HAL an, dass wir quasi auch so auf dem anderen Event als Club nochmal so unseren eigenen Bereich machen. dass wir da so eine eigene Präsenz haben, dass es so ein CCC-Village gibt. Das war da das erste Mal. Ne? Auf der HIP waren halt ein paar Deutsche da und hier stand ein Zelt und da stand ein Zelt. Man kannte sich, aber es gab jetzt nicht so den Ort oder so. Ne? Und überhaupt diese Idee dieser Villages, wie wir sie auf dem Camp haben, gab es jetzt so in Holland auch nur bestenfalls im Ansatz. So, aber noch nicht so richtig verfolgt. Und wir hatten zum 17 C3, also 2000 auf 2001, hatten wir ja auch dieses Hell-Logo. 17 C3, Explicit Lyrics war das Motto.
Mhm.
Mit diesem Hell-Panel als Logo.
Ah, du bist jetzt beim 2001 Hell, ja? Oder?
Genau.
Ja, okay.
Also dem eigentlichen Hell, wo okay. Hell ja auch eine Anspielung drauf ist. So, ne? Also ich meine, 2001 seine Veranstaltung Hell zu nennen, ist einfach mal groß. So, ja?
Oh,
also,
jetzt klickt's erst mal. Oh, verdammt.
Hat eine Weile gedauert, ja. Ne? Genau, so. Und wir haben da mal diese Vorlage halt auch schon genutzt, indem wir es halt in unser Logo eingebaut haben, ne? Mhm. Nur, dass der Event halt natürlich nach wie vor Chaos Communication Kongress hieß. Dafür haben wir aber was anderes schon zum Kongress gebaut, und zwar in diesem kleinen, also HKP hatte so eben verschiedene Räume und dann gab es so einen Innenhof, so einen ganz kleinen Innenhof, wo man so mehr oder weniger drumherum an so Glasfenstern herumlaufen konnte, so ein kleiner, weiß ich, wie so ein Zen-Garten-Ding so. Du standst da quasi draußen, weil du hast über dir halt den Himmel, so, aber es war halt alles sehr überschaubar. Und dann haben wir halt zusammen mit der Seabase den Monolithen aus dem Film gebaut. Ja, also wer jetzt immer noch nicht weiß, wovon wir reden natürlich von Stanley Kubricks 2001.
Ja.
Dem wahrscheinlich einem der wichtigsten, besten Filme, die überhaupt jemals gemacht wurden, auf jeden Fall im Bereich Science Fiction. Und wo halt ganz am Anfang dieser Monolith auftaucht, wo dann die Affen halt.
Ja, der die Menschen erschaffen hat, sozusagen.
Ja, genau.
Die Affen intelligent gemacht.
Genau, der die Affen quasi in die nächste Evolutionsstufe gebracht hat, indem er einfach so auftauchte und die Affen ganz aufgeregt waren und diesen Monolithen herumsprangen, der da irgendwie einfach so vor sich hinschrang und irgendwie so stark gefiebt hat. Dann so nächste Szene, die Affen verstehen irgendwie im Knochen irgendwie als Waffe einzusetzen und man merkt so, okay, alles klar, now we rule them all. So, und der Knochen fliegt irgendwie in den Himmel und dreht sich
und wird das Raumschiff.
Und wird zu einer Raumstation. So, ja. Einfach, ne, also einer der epischsten cinematografischen Momente überhaupt der Filmgeschichte. Und natürlich war das irgendwie die goldene Vorlage. Und in dem Originalbuch, verdammt, wie heißt nochmal der Autor von 2001 bei dem Buch?
Ich kenne nur die Oliver Stone.
Oliver Stone?
Stanley Kubrick. Mein Gott, jetzt komme ich schon durch, total durcheinander.
Ja, ja. Das müssen wir jetzt mal kurz nachschlagen, weil es jetzt einfach ein bisschen zu peinlich ist. Arthur C. Clarke.
Schon wieder.
Arthur C. Clarke, ne? Odyssee im Weltraum, das ist halt ja sein Buch, auf dem halt der Film basiert. Den habe ich mir irgendwie noch angelesen. Und da war dann halt auch dieser Monolith nicht nur Teil der Geschichte, sondern er wurde halt auch akkurat beschrieben. Also das heißt, die Maße des Monolithen sind in diesem Buch zu finden.
Okay.
Und wir haben den halt genau in diesen Maßen
nachgebaut.
Gebaut, natürlich, selbstverständlich.
Wie groß war das Ding?
Der war so 3 Meter... zwischen 3 und 4 Meter hoch, 3,5.
Okay.
Müsste ich jetzt nochmal nachschlagen, habe ich so. Also ein ziemlicher Klotz, vor allem so aus Holz, also schwer.
Mhm.
Ja. Hatte dann so einen Standfuß, also so Metalldinger, die so nach vorne und nach hinten gingen. Und das konnte man irgendwie ganz gut verbergen. Und der stand dann halt einfach in diesem Hinterhof. Das Coole daran war aber, dass er jetzt nicht nur geil aussah, sondern wir haben halt in den Monolithen haben wir einen Theremin eingebaut.
Och du Scheiß. Das heißt, je näher du kamst, so lauter fing das an zu fiepen. Na, wie
genau.
Geil.
Das heißt, umso mehr sozusagen die Affen um sich diesen Monolithen herumscherten, ja, umso mehr gab es halt irgendwie verrückte Töne dabei. Ja.
Oh Gott, Leute. Auf sowas können doch nur Hacker kommen, oder?
Das Teil haben wir dann mit nach Holland genommen, haben das da irgendwie mitten auf so eine schöne Waldlichtung gestellt. Dahinter noch so einen weißen Dom, diese weißen Domzelte, die ja mittlerweile auch sehr populär sind. Das war damals so der letzte Schrei. Und da war ich da schon so ein bisschen stolz drauf, weil ich dachte mir so, das ist mal eine Installation. Weißt du, du kommst da über so einen kleinen Hügel rüber, dann ist da so eine kleine Lichtung, das war so der hübscheste Ort in diesem ganzen Uni-Gelände, wo das ja damals stattfand, so. Und dann hast du da irgendwie den schwarzen Monolithen und dahinter den weißen Dom.
Oh, geil.
So, ja.
Geil. Jeder, der da irgendwie mit Science Fiction dran war, der hat da noch gebetet,
genau,
oder?
Genau, da konntest du da irgendwie hingehen und konntest dann irgendwie mit dem Monolithen rumspielen und das taten die Leute natürlich die ganze Zeit so.
Schön, schön. Ach du liebes.
Leider hat es einfach geschifft und geregnet und wir waren alle so furchtbar nass. Diese Holland-Veranstaltungen sind wettermäßig einfach immer anspruchsvoll gewesen.
Die Schar dieses Jahr hat es, glaube ich, ganz gut getroffen.
Im Sinne von
nicht so
es hat
viel
erst
Regen.
Sehr spät angefangen, ganz genau. Furchtbar zu regnen. Ja, ja, aber war schon nass.
Ja,
also. Und kühl, habe ich gehört, aber ich war ja nicht da.
Okay, dann diese Veranstaltungsreihe Haus am Kölnischen Park, der Kongress da, der lief halt eigentlich noch so weiter ab, wie das bisher war.
Genau, also es hat sich so ein bisschen
da kam so
manifestiert. Man hat halt erstmal gelernt, irgendwie damit umzugehen. So Hackcenter, wie baut man das, wie führt man das? Es haben sich ja halt dann viele Gruppen herausgebildet, so diese Art und Beauty Fraktion zusammen mit der Seabase hat so einen eigenen Raum bespielt. Über die Jahre würde ich sagen, es hat sich da an dem Kongress dann nicht viel Grundlegendes verändert von dem ersten Durchgang. Wir wurden halt nur besser da drin. So.
Und mit besser konnte es auch größer werden.
Ja, wobei der Zuwachs jetzt sich im Rahmen hielt. Also
ist ja genau der Punkt.
Ich glaube, wir hatten immer so zwischen, am Ende waren es, ich weiß nicht mehr so genau, 2.500 bis 3.000, es hielt sich dann doch
wohnen im Haus am Kölnischen Park.
Ja gut, das beim ersten Mal ja war ja schon 2.300 da.
Okay.
Also über alle Tage. Es war nicht so jetzt Dauergäste.
Also nicht so, wie ich mir das vorstelle, CCTV-mäßig.
Das war, also das Verteilungsverhältnis kann ich dir jetzt nicht sagen, aber geh mal davon aus, dass vielleicht 2/3 davon Dauergäste waren, die jeden Tag da waren und dann hat's halt immer noch so mehrere 100 Tagesgäste, Laufkundschaft, rein, raus, Spielchen, sodass das jetzt nicht so voll wirkte. Ja, da waren, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt beim ersten Kongress vielleicht so 1.500 Leute mehr oder weniger die ganze Zeit da waren und dann waren halt über die 3 Tage waren dann halt irgendwie nochmal
so, ich hatte verstehe.
So, und ja. War ja auch nur 3 Tage.
War nur 3 Tage, nicht länger.
27. bis 29.
Aha.
Das hat sich erst später geändert. Ja.
Und dann
mussten wir raus, weil das Haus am Kölnischen Park schloss.
Achso, dann war also dieses vom Haus am Kölnischen Park zum CCCB hin, das war gar nicht aufgrund, wir wollen uns vergrößern.
Nein.
Sondern
die
nur die
Betreiber des Haus am Kölnischen Parks haben das BCC gekauft.
Ah, okay.
Das war quasi so ihr großes Ding, was sie machen wollten, weil es war absehbar, dass das mit diesem HackP nicht ewig so weitergehen würde. Irgendwann würde da mal eine Sanierung überfällig werden und es lag in dem Moment aber auch gar nicht in ihren Händen, weil der Eigentümer des Gebäudes war halt die AOK und die wollte damals hat den wilden Plan verfolgt in dieses Gebäudekomplex, also AOK lag auch so direkt daneben, und sie wollte in diesem Gebäudekomplex gerne das Bundesgesundheitsministerium sehen.
Ist passiert? Nee, ne?
Nee.
Gut.
Aber das war so ihr
Aha,
ne? AOK, warum nicht Bundesgesundheitsministerium gleich nebenan, kann nicht schaden. So.
Aha.
Sieht man sich immer schön beim Essen und so.
Kann man immer schön, ja.
Also der Plan ist nicht aufgegangen, keine Ahnung. Da weiß ich auch nicht viel drüber, aber das habe ich halt so gehört. Das klang auch relativ plausibel. Sprich, es gab viele Gründe für die AOK, irgendwie das Ding auslaufen zu lassen. Tendenziell waren also die Betreiber vom HKP dessen sich so auch schon bewusst, in was für einer Situation sie sind. Und natürlich wollten sie ihr Veranstaltungsbusiness weiterlaufen lassen und hatten halt immer schon ein Auge gehabt auf das alte Kongresszentrum am Alexanderplatz, was da seit Jahren weitgehend ungenutzt vor sich hin stand.
Das UFO, ne?
Das UFO und daneben natürlich das Haus des Lehrers. Und dann haben sie es halt irgendwann diesen Deal gemacht, dass sie dann zusammen mit der Wohnungsbaugesellschaft Mitte, weiß nicht genau, wie die Verträge da genau aussahen. Auf jeden Fall war das halt so ein Kollektiver, die Stadt und die Betreiber kaufen dieses Gebäude. Und die Betreiber sorgen dafür, dass halt im Kongresszentrum wieder ein Kongresszentrum auch entsteht, weil das gab es ja zu dem Zeitpunkt nicht. Und das Haus des Lehrers daneben soll dann halt als Bürohaus renoviert werden. Zum damaligen Zeitpunkt war das halt so diese typische Berliner Zwischennutzung. Das heißt, es war alles voll mit Freaks irgendwie, wo so jedes Zimmer eine kleine Firma mit irgendwelchen verrückten Projekten stattfand. Und zum Zeitpunkt des Kaufs musste dann natürlich dann alles geleert werden und dann war das halt alles leer. Ne? Und das war ja dann genau 2001.
Wo ihr dann auch noch die Blinkenleitinstallation gemacht habt?
Genau, weil ja eigentlich der 20. Geburtstag vom Club anstand, der dann halt unter den...
Ja, 9-11.
Ja, nicht nur 9-11, also vorher hatte ja der Club sozusagen sein eigenes 9-11, weil ja war Holland gestorben ist. Und das war direkt vor der Hell. Und hat alles ein bisschen dazu beigetragen, dass sich das dann so entwickelt hat. Genau, und dann haben wir halt da diesen Geburtstag gefeiert, Blinkenlights gebaut und irgendwann war dann klar, HKP ist jetzt vorbei und das war halt 2002 das letzte Mal. Was natürlich wieder geiles Timing war, weil 2003 stand natürlich dann das nächste Camp an. Das heißt, wir sind quasi aus dem Haus am Kölnischen Park raus. Dann das zweite Camp.
Und dann,
im
neue
Winter
Location.
Die neue Location, direkt nach dem Camp, wo man halt völlig zwei Monate völlig in Seilen oder drei hing und dann irgendwann eigentlich erst im November sich so richtig drum kümmern konnte, ach ja, wir müssen ja noch Kongress machen und dann neue Location und alles anders und nichts ist eingespielt. Und also das war wirklich das schwierigste Jahr.
Das kann ich mir vorstellen.
Überhaupt. Also es war für mich persönlich vor allem ein sehr schwieriges Jahr, aber es war insgesamt, das zweite Camp war eigentlich gut. So, das hat ganz gut funktioniert, ne? Haben wir ja gerade schon erzählt mit der Rakete und all diese ganzen spaßigen Sachen. Aber da war halt irgendwie für den Kongress in Neu war keine Energie mehr da. So bei vielen Beteiligten und das führte dann zu einem etwas durchwachsenen Wechsel. Also da können wir uns jetzt eigentlich auch in Leipzig drauf freuen.
Wie immer, oder?
Ortswechsel heißt, da wird erstmal eine Menge nicht richtig sein. Man wird einfach viele falsche Entscheidungen fällen. Das war ja auch beim
Wechsel vom CCCB zum CCH, also nach Hamburg.
Ja.
Echt?
Du, ich bitte dich, wir haben da auf dem Vorplatz noch ein Zelt aufgebaut, um da ein Party zu feiern.
Ah, meine Güte.
Also das war so eine...
Ja gut, dass man dann im nächsten Jahr einen ordentlichen Raum nimmt und so weiter.
Ja genau, also okay. Das ist das, was ich meine. Ja? Also man muss sich... Das ist halt einfach so, du kommst in so eine neue Location, du denkst in den Dimensionen des alten Kongresses... Und versuchst es irgendwie auf den neuen Ort umzumünzen und machst dir noch gar nicht klar, was da für Möglichkeiten sind und was da sozusagen gefragt ist. Und so war es dann natürlich auch mit dem BCC. Ich war dann ein bisschen unglücklich also war schon irgendwie ein ordentlicher Kongress, die Leute kamen dahin, war halt irgendwie so immer, aber...
Na, du meckerst da gerade auf hohem Niveau, ne?
Ja, aber man muss auch... Ich meine, wenn man aufhört, einen hohen Anspruch zu haben, dann soll man es einfach sein lassen.
Ja, natürlich.
Ja, also das ist
so war
also,
das jetzt auch nicht gemeint, sondern es war eher so, naja, also es hat ja geklappt. Es hat funktioniert.
Ja, genau, das ist vielleicht das Schöne daran, also selbst wenn man überhaupt keine nennenswerten Aktivitäten entfaltet, findet so ein Kongress einfach statt.
Ja.
Das ist wirklich ganz interessant, weil er einfach mittlerweile so in den Köpfen ist von den Leuten, dass das einfach so ein automatisch ablaufendes Programm ist. Also wahrscheinlich würde der Kongress sogar stattfinden, wenn du ihn überhaupt nicht ankündigst. Ja? Oder gar nicht klar ist, wo überhaupt.
Mal
oder
sehen,
so,
ob dieses
so, ja.
Jahr irgendwelche Leute vom CCH stehen.
Ich will hier rein, genau. Nee, also das ist natürlich schon von Vorteil und ich habe ehrlich gesagt auch nur noch so schemenhafte Erinnerungen daran. Das war auch eher so ein persönliches Ding. Ich war einfach ein bisschen unglücklich, dass es dann nicht gelungen ist, dass nicht die Energie da war, jetzt auch so aus einer neuen Location dann auch gleich alles rauszuholen. Das wirkte alles sehr, naja, extrem beta. So.
Okay.
Ich hatte dann aber auch selber einfach auch so ein Burnout. Einfach, ich war einfach nach so viel Kongress und dann diesem zweiten Camp, das hat mich irgendwie völlig alle gemacht. Und dann nach dieser Kongress ging irgendwie gar nicht. So, und dann war ich irgendwie einen Monat gefrustet und habe überlegt, was machst du jetzt so? Und dann gab's aber noch was mir auch noch ein Anliegen war und dem waren wir noch nicht näher gekommen. Genau genommen waren es mehrere Sachen, aber es lässt sich vielleicht zusammenfassen in, der Kongress war in seinem Kern gefühlt immer noch die alte Sesselpupser-Veranstaltung aus dem Eidelstädter Bürgerhaus. Ich meine, du musst dir mal vorstellen, das Programm für den Kongress wurde einen Tag vor der Veranstaltung als Version 0.1 in Form eines TXT-Files veröffentlicht.
Mhm.
Das so. War 20C3-Realität. Ja, die von einer Person zusammengestellt wurde, der Inhalt.
Mhm.
So. Und so war dann halt auch so das inhaltliche Programm. Da waren schon ein paar interessante Sachen dabei. Aber das ist jetzt nicht so, dass man sich da irgendwie groß drum gekümmert hätte, dass man da jetzt ein geiles Konferenzprogramm hinbekommt. Der Kongress war immer noch so dieses, ja, die Szene trifft sich, piep, 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 wir haben uns alle lieb, ist ja eigentlich auch egal, gibt interessante Vorträge oder auch nicht.
Das hätte keine Außenwirkung sozusagen.
Ja, aber es war auch so nach innen, also es lief halt immer so und wie das immer so ist, wenn die Dinge schon immer so liefen, man merkt dann manchmal einfach gar nicht, wie bekloppt die sind.
Mhm.
Das war definitiv eine der Sachen, die sich ändern musste. Es war einfach klar, dass das Ganze mal ganz anders aufgezogen werden musste. Das zweite Ding war, dass eben zwar bei den Camps schon ersichtlich war, dass wir durchaus auch so einen internationalen Outreach haben, weil auf dem Camp waren, sagen wir mal, die internationalen Gästezahlen relativ hoch, aber der ganze Kongress war einfach auf Deutsch. Die Außenkommunikation war auf Deutsch, das ganze Programm war auf Deutsch, die ganze Innenkommunikation, Infotresen, alles, es war alles Deutsch. Du kamst in Deutschland auf eine deutsche Veranstaltung, wo Leute Deutsch sprachen und sich über Deutsch, über die Zukunft unterhalten haben. Ich habe ja nichts gegen Deutsch. Aber wenn man das halt mal aus der Perspektive eines Besuchers von anderen Ländern, die dieses Mal nicht Deutsch sprechen, betrachtet, war das halt so
schwer verständlich.
Wie willst du jemanden motivieren, irgendwie hierher zu kommen? Und ich fand das halt einfach mal angemessen, weil eins habe ich auch gespürt. Ich habe gemerkt, so mit diesen beiden Camps, Alter, beim Club, da geht was. Das war schon alles richtig gut. So, wir haben dann eine tolle Kultur gestartet bekommen, wo sich verrückte Dinge entwickeln und das war einfach mal die geilste Hacker-Szene weltweit. Wusste bloß noch keiner. Ich meine, es ist kein Vergleich. Ich meine, zu dem Zeitpunkt in den USA, gerade nach 2001 dann, war da einfach nur noch Paranoia und irgendwie Terror und irgendwie Geheimdienste und Bullen und irgendwie. Ich meine, was haben die denn auf ihren Konferenzen für Spielchen gespielt? Spot the Fat. Ja, versuch irgendwie rauszukriegen, wer hier vom FBI ist und wenn der dann irgendwie richtig erkannt wird, dann hahaha, ist ja lustig und so. Aber es war so vollkommen normal, dass so Polizei, Geheimdienste, Präsenz und natürlich dann auch typisch USA, natürlich auch diese ganze Business-Realität sich auch natürlich in diesen Events abgebildet hat.
Meinst du so 2600 und...
Ja, 2600 war die Ausnahme.
Okay.
Aber so DEFCON und so weiter, also überhaupt okay. alle Treffen waren halt einfach mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit da am Start. So dieses bewusste, wir bleiben unter uns, wir sind unabhängig, keine Sponsoren, wir machen das irgendwie alles selbst, wir haben eine Community, mit der wir das über Jahre tragen und entwickeln, wir entwickeln die ganzen Kompetenzen und über die Zeit auch unsere eigenen Ressourcen und unser eigenes Lager und unsere eigenen Fähigkeiten, unseren eigenen Code, all das, was der Kongress so in den letzten Jahrzehnten geschaffen hat, plus dieser spezifischen Kultur, die man so schwer beschreiben kann, aber die jeder sofort merkt, wenn er auf den Kongress kommt.
Mhm.
So dieses so, jemand ist das erste Mal da und ist so ein bisschen so, Blick nach links, Blick nach rechts, Blick nach links, was in aller Welt geht hier ab? So, ja, also genau. das kann man ja irgendwie auch gar nicht so richtig beschreiben. So. Und das trifft auch insbesondere die Leute hart, die halt so aus den USA kamen. Und also das war, sagen wir mal, auch so etwas, was ich gerne wollte, dass sich das ändert. Aber wir hatten halt auch das Problem, dass eben zu viel an Einzelnen hing. Dass zu viel Wissen und zu viel Kompetenzen und Entscheidungsauswirkungen an einzelnen Personen hing. Mich eingeschlossen.
Ja, das ist ein Problem, was ja heute auch zum Teil noch vorherrscht.
Was du auch nie wegbekommen wirst und was auch seine Vorteile hat. Du brauchst starke Leute. Du brauchst Leute, die einen Überblick haben. Du brauchst Leute, die auch knallharte Entscheidungen fällen können. Leute, die auch eine Richtung vorgeben und die sagen, so machen wir das jetzt. Und es ist mir scheißegal, was du noch für eine geile Idee haben könntest. Vielleicht unter Umständen, wir ziehen das jetzt durch. Wir setzen jetzt hier mal ein Motto fest. Wir werfen jetzt einfach mal ein Logo in den Raum. Okay, dir gefällt es nicht, mir doch egal. Lieber ein Logo, wo diskutiert wird, als kein Logo. So eine Sache, ja. Infrastrukturelle Entscheidungen, was ich da damals für Auseinandersetzungen hatte mit irgendwie, wie die Kasse von dem und dem gemacht werden wollte. Und ich so, nee, wenn wir das so machen, dann hat das da und da. Mir egal, wie sehr du da in deine Technik verliebt wirst, aber meiner Meinung nach ist das eine Sackgasse. Also solche Entscheidungen müssen einfach auch mal gefällt werden. Aber auf der anderen Seite musst du halt auch loslassen können und sagen, ey, Engel, macht euren Scheiß doch einfach alleine. Ich habe mich da nie eingemischt.
Mhm.
Ja, ich habe nicht mal eine Spur einer Ahnung davon gehabt, wie die überhaupt arbeiten.
Mhm.
Ich wusste nur, das läuft schon irgendwie so. Klar, man schaut da mal rein, ein bisschen lernt man es auch kennen.
Fragt mal nach, ist alles
genau,
gut.
Genau, passt das? Was braucht ihr genau? Was hat funktioniert oder nicht? Dass man irgendwie so einen Kommunikationsflow aufrechterhält, das ist wichtig. Aber im Prinzip ist diese unabhängige Entwicklung von unabhängigen Gruppen mit eigenen Ideen, aber mit Verantwortung fürs Ganze, ist schon irgendwie okay. Also du musst da so eine Balance finden, aber damals gab es keine Balance. Es hing einfach an 2-3 Leuten und das ging nicht und das musste sich ändern. Und ich merkte halt auch selber, nachdem ich jetzt dann schon immerhin von 98 bis 2002 dann, also 5-6 Jahre da sozusagen schon auch drin war und zu dem Zeitpunkt irgendwie 5 Kongresse, 2 Camps, dann dieser Blinkenlights-Wahnsinn und so weiter, also es zehrte halt auch an mir. Also 5 Jahre lang nur das machen im Wesentlichen, da wirst du dann halt auch irgendwann bekloppt. Es war irgendwie für mich klar, okay, also dein Energy-Level, so dieser Balken, der rechts unten so angezeigt wird, so.
Na gut, gleichzeitig hast du dich auch schon wieder ein neues Thema abgebogen, ne? Also wenn du sagst, das war so 5 Jahre, hast du das gemacht?
Na, mir war halt klar, ich würde diesen Kongress nicht mehr lange so führen und leiten können. Einerseits, weil es nicht erforderlich war, weil ich halt gesehen habe, andere Leute sind, also immer mehr Leute haben festgestellt, wie wertvoll dieser Event für uns ist und wie wichtig der für jeden Einzelnen ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er von allen wie eine weiße Kartoffel fallen gelassen werden würde, wenn eine entscheidende Person mal die Zügel locker lässt, wurde immer geringer.
Mhm.
Ich hatte bloß nicht so den Eindruck, dass wir schon an dem Punkt angekommen sind, wo der Grundstandard so hoch gesetzt ist, dass es eben auch in eine richtige Richtung galoppiert. Ich hatte immer noch Angst, es könnte wieder in diese Eidelstädter Bürgerhaus, so die Fraktionen gab es ja auch immer so, ja.
Die gibt es heute noch.
Das BCC hätte man nie mehr, ja und so, früher war alles besser und so.
Mhm.
Klar, ne? Nur hat ja eigentlich die Erfahrung gezeigt, dass sowohl die Vergrößerung als auch so eine Professionalisierung sehr wohl, also es hat auch alles so seine Probleme gebracht, aber es hat auf der anderen Seite so viele gute Entwicklungen mit sich gebracht. Also insgesamt ist das Paket definitiv immer besser geworden. Also kamen wir jetzt an diesem Punkt, ne? Und der 21C3 ist meiner Meinung nach, ich habe das damals Kongress 3.0 genannt, weil das war er auch. Mhm. Also Eidelstedter Bürgerhaus, dann Haus am Kölnischen Park war definitiv die 2.0, weil da war da irgendwie so vom Start weg irgendwie alles anders. Und dieser 30C3 war halt irgendwie immer noch so dieses, wir machen irgendwie den HAKP Klimbim, aber irgendwie an einem anderen Ort, und man merkt da irgendwie, es passt einfach nicht mehr. Mhm. Es passt nicht mehr zu uns und es passt irgendwie in gewisser Hinsicht auch nicht zu sich selbst. Ja. Und dann kam der 21C3 und der war insofern neu, als dass in dem Jahr, es kam dann ein größeres Team zusammen. Julia kam mit in die Contentplanung mit rein. Es gab das erste Mal ein Content-Team. Fukami und andere haben mit mir zusammen ein Softwareprojekt gestartet. Pentabath. Wir machen jetzt mal Contentplanung. Dann entstand dieses Orga-Wiki. Es gab auf einmal einen Ort, in dem alles über den Kongress stand. Mit einer Wiki-Seite zu jedem einzelnen Raum im BCC und was da drin ist und jede Arbeitsgruppe und was die macht und was. Also alles, was der Kongress ist, wurde einmal komplett elektronisch dokumentiert, automatisiert und auch anders organisiert, indem es halt das erste Mal sowas wie ein CFP gab, dass mal irgendwie Leute einen Vortrag einreichen konnten, irgendwie im September, Oktober, wo irgendwie eine Auswahl getroffen wurde und wo wir halt auch schon mal geschaut haben, wie können wir irgendwie diese Internationalisierung anschieben. Mhm. Da kam der 21C3 und alle waren irgendwie so völlig von Socken. Irgendwie so auf einmal so im Oktober gab es eine Webseite. Ein Logo und Design. Und so, hä?
Wie jetzt?
Dann gab es irgendwie einen Monat vorher gab es ein Programm. Also was? Hä? Im Web. In HTML. So, what's going on? Und ja, verschiedene andere Maßnahmen. Und dann kam tatsächlich in den nächsten Jahren, das war ein großer Erfolg, weil alle Leute gemerkt haben, so okay, es geht auch anders. Wir können das irgendwie mit vielen Leuten organisieren. Wir können ein gutes Programm machen. Weil auf einmal war die Qualität der Vorträge, auf einmal waren die Vorträge waren auf einmal ein Thema. Vorher war das so, ja, Vorträge halt.
Ja, ein paar so nebenbei.
Ne, gib mal rein, irgendein Nerd sitzt da, erzählt irgendwas. Jetzt war auf einmal Qualität im Spiel, Leute haben ordentlich präsentiert. Es war auch schon so ein bisschen internationales Ding dabei, aber es war jetzt noch nicht sonderlich international. Und das ging dann so weiter. 22C3 war dann, nachdem das irgendwie lief, war dann klar, okay, jetzt drücken wir mal die internationale Karte und jetzt retten wir mal die USA. So war das unser Programm.
Das ist übrigens der, wo ich das erste Mal dabei war.
Ah ja. Was haben wir da gemacht? Da haben wir dann über unser Netzwerk sozusagen, so, kennt ihr Amerikaner?
Mhm.
So, sagt denen mal, die sollen einen Vortrag einreichen. So die Nummer. Und alle, die halt da irgendwie so in der Hacker-Szene irgendwie vernetzt waren, haben dann halt Leute angesprochen und wir haben denen halt einfach gesagt, macht mal einen Talk, der irgendwie halbwegs Substanz hat, wir zahlen euch den Flug. Etwas, was halt der Kongress nicht tut normalerweise, aber das war so eine Wir wollten einfach jetzt mal einen richtigen, wir wollten es mal richtig knallen lassen. Wir wollten die Truppe mal rüberkriegen und dem mal sagen so, hallo, wir sind's, der CCC, und ihr müsst uns mal kennenlernen und zwar dringend. Wir haben euch was zu zeigen. So. Und dann kam mal irgendwie was weiß ich, wie viele Leute das waren. Das war vielleicht so ein Trupp von 6, 8 Leuten oder so, die sich so mehr oder weniger irgendwie kannten oder auch nicht. Und das war Das war, glaube ich, wirklich eine sehr gute Idee, weil die kamen halt an, haben erstmal gute Vorträge gehalten und waren dann halt teilweise das erste Mal in ihrem Leben außerhalb der USA oder das erste Mal in Europa oder zumindest das erste Mal in Deutschland. So. Und dann kommst du halt aus diesem 9-11 verseuchten Kampfgebiet USA, ja, wo so schon dieser, gut, will jetzt nicht so viel über die USA erzählen,
naja, aber klar, so hier
schwierigere Situationen, wie wir jetzt auch merken, mit langfristigen Auswirkungen.
Ja.
Und dann kamen sie irgendwie nach Deutschland und wir dann halt so Happy Family. Ja, guck mal, wir sind die Hacker, ja, also as in die bösen, die bösen Kriminellen in den USA, so, ja, wir sind die Hacker. Wir sitzen hier in einem Glashaus direkt am Zentrumsplatz der Hauptstadt Berlins, rauchen hier unsere Tüten, während die Bullen da draußen irgendwie die Hütchenspieler einpacken.
Ja, ja, genau.
Willst du noch einen Schunk?
Das muss der totale Kulturschock gewesen sein. Das,
und ehrlich, ich habe mich da mit denen unterhalten und die waren geschockt. Also ich weiß noch, der eine, der auch selber so noch, der auch so diesen so einen Film gemacht hatte, ich kriege das jetzt gerade nicht mehr so zusammen, also kulturell auch bewandert, und der stand schon so bewegt vor mir und ich so, na, wie ist so,
ne? Alles cool.
Und man merkte so richtig, dass er so gar keine Worte so richtig fand. All das sehr wohl reflektiert hat und einfach völlig geschockt und beeindruckt davon war, dass wir das alles ohne Sponsoren selber bauen dürfen, machen einfach. Dann ist es auch noch gut, sieht geil aus, ist lustig, ja.
Ist nicht nur eine Konferenz,
sondern irgendwie auch eine Party, die dann aber auch nicht in so einen Alkoholexzess. Ich meine, du hast ja nicht
selten.
Ja, also da trinkt mal einer mal einmal und dann wendet man sich dem an. Aber das war ja in den USA, ja, Black Hat und so weiter, DEFCON, dann hast du da halt irgendwie diese ganzen Drumherum-Partys und es geht eigentlich nur die ganze Zeit ums Kummersaufen. Mhm. Ja, das ist ja gerade in der Security-Szene, die hat ja auch irgendwie ein Alkoholproblem.
Naja, so, das, verständlich.
Ja, also mit zu viel Geld und zu viel Zeit, das irgendwie auszugeben und dann...
Und zu viel Dystopie.
Ja, vielleicht auch noch so. Keine Ahnung, will ich jetzt auch gar nicht so sehr bewerten. Das ist eine reine Beobachtung so und das ist ja bei uns nicht der Fall. Das ist keine alkoholgeschwängerte Szene.
Aber absolut.
Ne? Und null. Und das kam halt irgendwie alles noch mit dazu. Und das war für die irgendwie so, ja, kommt er wieder, ja.
Auf jeden Fall.
Weißt du, ja, geht mal zurück, sagt mal euren Freunden Bescheid, die sollen auch mal kommen. Und dann kamen sie. Und dann nächster Kongress kam noch mehr mit. Und dann kam noch mehr mit. Und dann kam das nächste Camp und dann kamen sie schon mit ihrem eigenen Flugzeug und
Hackers on a plane
und dann kulminierte das Ganze ja dann so, dass wir ja in dieser Phase dann halt auch, das ist ja nochmal so ein komplett neues Themenfeld, dass ich unter anderem auch Vorbild Berlin, CCCB, Seabase, später dann Metalab in Wien, diese ganzen Hacker-Spaces aufgemacht haben. Ne? Dann hier irgendwie Pylon und Joel dann mit ihrem Hackerspace Design Patterns Vortrag auf einmal irgendwie eine riesige Welle ausgelöst haben. Köln muss man natürlich noch erwähnen, klar. Hannover, es gab ja da so verschiedene Clubs sozusagen auf einmal. Der Club war ja dann auf einmal nicht mehr nur Hamburg oder Berlin. Es war ja dann noch so eine parallele Bewegung, dass sozusagen dieser skurrile Begriff Erfa, den der Club immer in der Satzung hatte, der aber nie so richtig mit Leben ausgefüllt war, sich eben auf einmal so einer Bewegung entgegensah, wo einfach überall Club aufpoppte. Ne? Und was natürlich auch eine Folge von Internet und Vernetzung war, aber was eben auch gezeigt hat, okay, da ist noch eine ganze Menge mehr zu holen und die ganzen Orte haben ja ihre eigene Kultur noch entwickelt. Und dann auf dem dritten Camp kamen sie ja dann irgendwie alle an, dann, das ist ja so quasi so gefühlt so die halbe DEFCON, dann lief ja gerade die DEFCON, dann sind die alle im Flieger und sind dann aufs Camp und gucken halt wieder nach links und gucken wieder nach rechts und gucken wieder nach links und dann so, bitte was, so, ja, und das, und danach haben sie sich ja in den Bus gesetzt und sind irgendwie einmal durch Deutschland und Österreich getourt und haben sich diese ganzen Hackerspaces angeschaut. Und dann sind sie irgendwie zurückgefahren und 2-3 Monate später NYC Resistor gegründet, mhm, und diese ganzen, überall entstanden auf einmal Hackerspaces.
Ich waren ganz viele da.
Und mittlerweile gibt es die World Maps mit irgendwie tausenden Hackerspaces. Hackerspaces.org.
Hackerspaces created from Germany.
Ja, also ich, ne, immer schwierig da jetzt so ein Credit, aber ich meine, dass wir da eine,
ja,
also dass die deutsche Hackerkultur da eine Rolle gespielt hat, steht vollkommen außer Frage.
Ich meine, aus deren Perspektive, wir sind ja auch eigentlich Deutsche, ne? Also Deutsche sind ordentlich, gründlich, strukturiert etc. pp.
Langweilig und ohne Humor.
Ja, genau. Und dann kommst du da auf eine Veranstaltung, wo dich herum alles blinkt, alles ordentlich ist, also schon so den deutschen Idealen entspricht, aber trotzdem das totale Chaos und aus sich selbst heraus wächst. Das ist schon etwas, ich glaube, das hat was mit dieser Kulturmischung zu tun.
Ja, auf jeden Fall. Also, jetzt haben wir im Prinzip, ich meine, ich habe jetzt über das BCC jetzt noch nicht so viel gesagt. Wer da war, weiß, wir haben uns da etwas vergrößern können gegenüber dem HAKP, aber nicht, mhm, nennenswert.
Mhm. Es war also sehr voll im CC.
Es war sehr schnell sehr voll. Ich meine, wir konnten das eine Weile noch kontern dadurch, dass wir die Raumnutzung von Jahr zu Jahr durchoptimiert haben.
Ja,
also wir haben jedes Jahr wieder irgendeine Fläche auch noch mit benutzen können, die vorher nicht da war. Nur, dass das halt jetzt nicht so viele Flächen waren, dass das alle Probleme gelöst hätte. Ne? Aber
ich meine, im Endeffekt sind wir dann zum Schluss noch auf die Idee gekommen, da draußen auch noch Vorbauzelte zu,
genau,
bauen. Und da kam ja auch die Idee her, das Zelt mit nach Hamburg zu nehmen.
Genau.
Und
ja, aber da hat sich dann gezeigt, wie problematisch das ist, wenn man nicht wachsen kann.
Weil Platz nicht da ist. Ne?
Weil der Platz nicht da ist und weil man keine Antwort darauf findet. Ich glaube, wenn wir noch, also erstens glaube ich, wir hätten locker 1 oder 2 Jahre früher nach Hamburg gehen sollen.
Mhm. Hätte es die Option gegeben überhaupt?
Ja, warum nicht? Okay. Also nicht, dass jetzt irgendjemand das diskutiert hätte, aber hätte man es früher mal, gut, hätte.
Fahrradkette.
War halt nicht so, also wir wussten, dass wir ein Problem haben. Wir dachten bloß irgendwie, wir können doch nicht aus Berlin weg, weil Berlin mittlerweile so diese Definition von, was den Kongress groß gemacht hat, ist. Ja, also wir waren irgendwie, natürlich hat Berlin das gekickt, was der Kongress ist. Aber es war dann so ein bisschen irgendwann eine Fehlannahme, dass es Berlin erfordert, mhm, um das zu bleiben oder das noch ausbauen zu können. Berlin als Stadt war hilfreich in dem Moment, aber ist mittlerweile nicht mehr erforderlich. Das war eine Erkenntnis, die keiner so hatte, auch ich nicht. Zweitens, dieses enge Verhältnis mit der Crew vom Haus am Kölnischen Park und BCC war natürlich nochmal so ein extra Ding. Ja, weil, mhm, die Freundschaft wurde natürlich da weitergeführt und, mhm, man kannte sich und man verlässt jetzt irgendwie so ein gemachtes. Wir konnten uns nicht so richtig vorstellen, dass wir so jemals wieder lieb gehabt werden, mhm, würden. Was sich, okay, ja auch nicht als richtig herausgestellt hat. Dann wollten wir ja eine Weile lang halt dem Ganzen technisch begegnen, ne? Hackerreaktion. Oh, wir haben da ein Überbevölkerungsproblem, das müssen wir jetzt irgendwie optimieren. So, wie können wir da irgendwie die Flächennutzung machen? Wie können wir Ticketvergabe besser machen? Haben 2, 3, 4 Ansätze gehabt, die alle mehr oder weniger gescheitert sind aus verschiedensten Gründen. Ne? Wo es dann das erste Mal in so Lotteriemomente kam. Und ich weiß noch, dass auf dem 28, 27, 28, das waren so die beiden, wo es irgendwie gar nicht mehr ging, wo sich nur noch so Menschenwürste da irgendwie durch die Gänge schob und es war einfach nicht mehr feierlich. Und bei dem 28 C3 war dann so dieser Moment gekommen, wo dann diese Ticketlotterie dazu führte. Also Ticketlotterie, dass wir damit, es gab ja nicht wirklich eine Lotterie, nur dadurch, dass unser System so unzuverlässig, mhm, lief, war es
eine reine Lotterie,
wer dann kam. Und auf einmal konnten halt viele Leute nicht mehr kommen, die schon immer da waren.
die auch Engel waren und so weiter.
Genau,
die,
also
die geholfen haben.
Das war echt doof, wodurch dann auch andere nicht mitkamen, so nach dem Motto, wenn meine Freunde nicht kommen, komme ich auch nicht, weil wir waren schon immer hier und so weiter, solche Dynamiken eben. Und natürlich dann andererseits wiederum viele Leute, die so, oh ja, Kongress, da will ich mal gucken, was ist, so, die dann da waren. Und dann merktest du so richtig, okay, jetzt quälen sich hier alle durch die Gänge und alle schauen sich so ein bisschen verwirrt an, ne? Die, die schon immer da waren, so, irgendwo sind hier meine Leute.
Mhm.
Und wer sind denn diese anderen, die jetzt hier irgendwie alle sind? Mhm. Und die anderen so, ja, das ist also jetzt dieser Kongress, ist ja interessant, wo geht's denn, wo ist denn hier, wie geht denn das hier? Also auf einmal machte sich quasi auf beiden Seiten so eine Verwirrung statt und es gab einfach keinerlei Möglichkeit, das irgendwie zu kanalisieren und zusammenzuführen, ne? Und das war so der Moment, wo ich wusste so, Alter, wir haben ein Problem. Und zwar so richtig. Mhm. Noch so ein Kongress und das Ding geht uns vor die Hunde. Und dann muss man halt Credit an McFly. Wir hatten dann so ein Krisentreffen, haben uns ja hier in Berlin andere Locations angeschaut.
So gut wie nichts da, ne?
Ja, wir haben uns dann da hinten in diesem, wie heißt das, Estrell.
Mhm.
Die haben ja auch nochmal, aber das war von der Kapazität her jetzt auch nicht so sehr viel anders und hatte dann eher auch so diesen Messerhallen-Charakter und dann noch Neukölln und irgendwie Umfeld schwierig. Egal, aber wir haben uns da getroffen.
Erwähnen wollte, ja. Was ich sehr oft gehört habe bei Gesprächen darüber, es heißt immer im BCC, da passen bis zu 10.000 Leute rein.
Nein.
Also nein. Bei normalen Veranstaltungen oder 5.000, 6.000.
Nein, 3.000.
Und ich meine...
3.000.
Ja, aber wir haben ja noch einen zusätzlichen Platzbedarf. Also, weil, worauf ich hinaus wollte, ist, wenn irgendwie es heißt, hier im CCH, da passen eigentlich irgendwie 40.000 Leute rein, en maximum, bei ganz normalen Veranstaltungen, dann bedeutet das für uns, da wir da Hackcenter haben, Wegeblock hier,
ist ja auch
etc.
Nicht so. Also die maximale Zahl sind 12.500 im CCH.
Echt?
Ja.
Ach, ich dachte, diese niedrigen Zahlen kamen eigentlich immer daher,
das
dass
sind
wir halt auch
das sind die feuerpolizeilichen Platzbedarf haben. Das sind die feuerpolizeilichen Grenzen.
Ah, okay. Interessant.
Genau. Und das ist auch im BCC, waren das halt 3.000 und das war sozusagen unser Limit. Also 3.000 gleichzeitig, Tageskartenoptimierung, lalala. Ja, da kannst du schon noch ein bisschen was machen, aber halt nicht mehr genug, um diesen wachsenden Druck zu halten, weil es war halt dann irgendwie klar in den letzten Jahren, 26, 27, 28, C3, man wusste nicht wie viele, aber man wusste, dass sehr viele Leute mal Kongress ausprobieren wollten und die Alten auch immer noch alle kommen wollten.
Mhm.
Und deswegen war das auch vollkommen schwierig zu sagen, wie groß müssen wir denn jetzt eigentlich sein?
Mhm.
So, und dann waren wir dann halt in diesem Estrell, haben uns das Estrell nochmal angeschaut und das war halt so, naja, schön, dass wir darüber gesprochen haben, aber nee, haben dann aber trotzdem da oben noch in so einem Saal gesessen, um uns irgendwie zusammen zu beraten und dann ging halt die Diskussion her, ja, Berlin, ja, nein, können wir das machen und dann auch noch in dem Moment so, ja, wir können doch nicht Berlin verlassen, weißt du, was man halt so.
Aber damit hast du ja eigentlich genau den gleichen Fehler gemacht wie früher.
Ja, klar, gebe ich auch zu, also das ist ja, ne, deswegen. Man muss halt auch loslassen können und man muss auch dem Raum geben, aber man braucht dann einfach, manchmal brauchst halt einfach den richtigen Schubser. Und nachdem wir dann irgendwie schon eine Stunde irgendwie vollkommen verfahren diskutiert haben und irgendwie keine Ahnung hatten und uns über Ticketoptimierung und so weiter diskutiert haben, kam dann irgendwie McFly und meinte, ach übrigens, ja, ich habe mir irgendwie mal das CCH angeguckt.
Mhm.
So, das kam so außer Kalten.
Mhm.
Und ich so, ja, und? Ja, hier guck mal da und Räume und da und hier und da Räume und noch mehr Räume und Räume und Räume und ich bin da mal, hab da mal gefragt und irgendwie, ja, irgendwie meinten die haben ganz viele Räume. Okay, gucken wir mal, Pläne gingen irgendwie rum. Guck mir das so an.
Wow.
Und dann macht es bei mir gleich so ratter, 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 kabing. Und habe sofort meine Meinung zurückgezogen. Ich habe gesagt, ich habe die ganze Zeit nur Quatsch erzählt. Wir sollten das machen.
Naja, ich meine, Saal mit 3.500 Plätzen, Saal mit 1.200 Plätzen, viele kleine Räume, riesig viel Platz für ein Hackcenter. Das war schon...
Ja, aber es war...
Interessant.
Wir haben ja früher, also das Lustige war, als wir dann im CCH waren,
Da gab's dann so einen Tisch und da saßen die ganzen Old Farts rum.
Mhm.
Alles Leute, die so auf dem ersten Kongress schon immer früher, die ganz alten Hamburger, saßen da irgendwie rum. Ich so, na Jungs, seid ihr auch mal wieder alle da, so, weißt du?
Jetzt sind wir wieder in Hamburg. Also.
Und sie schlugen sich nur auf die Schenkel, weil sie sich halt daran erinnerten, wie sie damals im Eidelstädter Bürgerhaus irgendwie rumsaßen da, irgendwie mit 200 Leuten, die gekommen waren und dann so rumscherzen, so, irgendwann machen wir das mal im CCA.
Der Preis hat sich geschlossen.
Und dann saßen sie da im CCA und es war irgendwie alles so irre. Aber in dem Moment wurde mir einfach klar, dass wir dem Kongress, also man musste einfach abschneiden, man musste jetzt einfach sich trennen. Ja, also es war einfach erforderlich, in dem Moment einfach auch zu sagen, mal ehrlich, wir diskutieren jetzt hier eine Stunde im Kreis und wir haben nicht den Hauch einer Ahnung, wie wir das überhaupt in Berlin noch regeln wollen. Und wir wissen, dass dieser Kongress kurz davor ist, irgendwie vor die Hunde zu gehen. Lass uns das doch einfach mal ausprobieren. What can possibly go wrong? Im schlimmsten Fall waren wir mal halt ein Jahr da und haben festgestellt, es ist alles zu groß oder keine Ahnung. Aber scheiße sieht das jetzt hier nicht aus. Mhm. Also alle so, Und dann hatte man sich zumindest schon mal so auf das schauen wir uns mal an und dann wechseln wir da irgendwann mal hin. Aber die Diskussion ging dann eher so mit, ja, übernächstes Jahr, weil dann ist ja der 30. und dann, keine Ahnung.
Mhm. Gute Entscheidung, das schon zum 29.
ja,
zu haben.
Ja, das war dann halt meine Position. Ich habe dann einfach gesagt, ey, also erstmal, wenn ihr ein ordentliches Jubiläum macht, braucht ihr sowieso ein Jahr Anlauf. Und zweitens, die Kacke dampft jetzt schon und es wird nicht besser. Und was haben wir denn bitte zu verlieren? So, ja, aber da brauchen wir doch so viel Zeit. Mal so, ihr werdet sowieso nicht früher anfangen nächstes Jahr, weil es immer das gleiche Spiel ist. Der Sommer kommt und alle so, ach ja, nee, Kongress, keine Ahnung.
Noch nicht.
So,
dann
genau.
Dann kommt der Oktober und alle,
genau, dann bricht auf einmal so diese Unruhe aus. Und deswegen war das dann klar. Und das hat dann irgendwie auch bei allen dann irgendwie geklackert irgendwann. Und dann war das ja auch die richtige Entscheidung. So.
Mhm.
Und es hat ja dann auch noch ein Jahr gedauert, bis wir es richtig hinbekommen haben. Was? Und dann war das Jubiläum ja auch
ganz
richtig
ehrlich,
gut.
Also aus meiner Wahrnehmung, nee. Also das war das Interessante, also vom BCC, Entschuldigung, ich komme mit ins ganze C und Bs durcheinander. Also vom BCC nach Hamburg, aus jetzt meiner Perspektive, war eher so ein, ich hätte gedacht, dass es wesentlich mehr hakt, an wesentlich mehr Ecken hakt. Und die Transition war viel ruhiger, viel gelassener, als ich das überhaupt erwartet habe, als wir dann im CCH aufgeschlagen sind. Sofort haben mehr Leute mitgeholfen. Ich kannte ja noch die Zahlen, die ich davor im Jahr verbreitet habe, wie viel Engel und so weiter dabei waren. Es hat sich fast schon verdoppelt gehabt. In dem Bereich, klar, genauso wie sich die Menschen verdoppelt haben, die da waren. Man kann so ungefähr sagen, 10% helfen. Also so als Engel. So Pi mal Quark. Und ich hätte viel mehr Chaos erwartet. Ich hätte viel mehr Situationen erwartet, wo es dann mal richtig schief geht. Nein, stattdessen war da plötzlich eine Seidenstraße unterwegs. Stattdessen wurde dieser riesige Raum, der unten war, als Hackcenter genutzt auf eine Art und Weise, wie ich das selber noch nie gesehen hatte. Und auch schon diese ersten Verschönerungskonzepte, Lounges, den ganzen Platz nutzen, das war eigentlich schon sofort da. Das nächste Jahr war halt einfach nur nochmal das Krönchen aufgesetzt, dass es dann nochmal besser wurde. Aber ich hätte eine solche Transition von Berlin nach Hamburg mit einer gleichzeitigen Verdopplung der Leute und einer Verdopplung des Organisationsaufwandes quasi, fast schon eine Verdreifachung, weil die alten Strukturen mussten ja auch irgendwie rüber. Ich hätte nicht gedacht, dass das so glatt über die Bühne geht. Also ich meine, ich habe ja die PL erlebt während der Zeit die waren glücklich, dass sie was zu tun hatten. Aber auf der anderen Seite hatten sie nicht so viel zu tun wie in den Berliner Zeiten. Da waren viel mehr Feuer auszutreten. Zumindest aus meiner Perspektive. Mhm.
Ja, ich denke, dass also der Raum war einfach erforderlich und der Kongress wäre sicherlich an seiner Dichte erstickt.
Ja.
Und das ist das, was ich immer sage, man muss einer Veranstaltung den Raum geben, natürlich zu wachsen. Und das ist einfach erforderlich. Und das ist vermutlich auch etwas, dem wir uns auch in Leipzig nicht entgegenstellen können in beliebigem Maße. Also ich denke,
dass da mehr Leute kommen.
Also der Druck auf die Tickets war beim letzten Mal relativ stark. Keiner weiß genau, wie viele Tickets mehr wir verkauft hätten, aber es waren nicht 20.
Ja.
Ja, sondern es ist vermutlich eher, also mindestens in einem hohen dreistelligen Bereich gewesen, wenn nicht sogar in einem vierstelligen Bereich.
Da gehe ich auch fest von aus.
Ja, also kann man also jetzt lange darüber mutmaßen, da hatten wir nicht das entsprechende Registrierungskaufsystem, Interessenbekundungssystem für, um das messen zu können. Vielleicht gibt's das in diesem Jahr, dass man zumindest auch ein Gefühl bekommt mit, okay, da war jetzt unser Limit, aber das Limit hätte im Prinzip auch noch so weit erhöht werden können und wir wären immer noch alle Tickets losgeworden. Ich hoffe, dass wir diese Zahl gewinnen können in diesem Jahr. Und dann, wenn man es nicht macht, ist es doof, weil da kommen Leute, die haben gehört und wollen und dann geht's nicht und dann ist es doof und dadurch fehlt einem diese permanente Erneuerung, diese permanente Erfrischung. Ja, klar, Leute fallen raus, kommen auch mal nicht wieder. Ja, dafür kommen andere mal wieder und es kommen immer neue Leute dazu und manche, die neu waren, kommen nicht wieder und manche kommen halt wieder und das sind irgendwie die interessanten Leute.
Mhm.
Die diese Veranstaltung für sich entdecken und einfach begreifen, was da irgendwie für eine Dynamik ist und einfach merken so, ah, okay, alles klar, das ist also diese Veranstaltung, die man mit Worten nicht beschreiben kann und jetzt bin ich hier und jetzt kann ich sie auch nicht mehr mit Worten beschreiben. So. Und aus denen kommt der übernächste Schritt. Und wenn wir uns diesen Nachfluss von neuen Leuten und neuen Ideen nicht erhalten, dann werden wir halt irgendwann so eine verknöcherte Seniorenparty, was man nicht will, was viele, viele Veranstaltungen geworden sind. Und das Problem hat der Kongress nun wirklich nicht.
Mhm. Ja, und da war dann nun der große Kongress in Hamburg. Als nächstes geht's nach Leipzig, aber was mich noch interessiert, ich glaube, die Historie haben wir jetzt so relativ gut überschaut. Der Rest kommt dann mit den anderen Operation-Centern und den Leuten, die was auf dem Kongress machen. Aber was mich noch interessiert ist, wann hat das so angefangen, dass der Kongress von den Medien, von der Gesellschaft wahrgenommen wird? Also in den letzten Jahren ist es mir sehr stark aufgefallen, dass auch immer wieder Fernsehteams war, dass darüber berichtet wird. Hallo, meine Mutter hat mich in der Tagesschau gesehen. Ha!
Ja.
Das war.
Also ich meine, so richtig neu ist das jetzt nicht. Ich meine, schon der erste Kongress war irgendwie in der Tagesschau.
Echt?
Ja, da gibt es ja irgendwie altes Filmmaterial. Ich meine, das war ja damals 84, BTX-Hack.
Ja, okay.
Also da war der CCC deutschlandweite Aufregung.
Dann wurde es aber auch wieder ruhiger drum.
Ja, aber dann, es ließ ja nicht nach, dann NASA-Hack, dann die KGB-Geschichte, also dann in den 90ern und dann in Berlin ging es ja dann weiter. Also es gab immer wieder diese Hacks und es gab vor allem dann halt auch immer diese Personen in der Öffentlichkeit, die ja eigentlich nachhaltigen Eindruck hinterlassen. So. Also da kann man ja wirklich auch mal an Personen was festmachen. Ganz klar, am Anfang natürlich vor allem Wau, Steffen Venneri, die das vor allem in den 80ern geprägt haben und auch diesen speziellen Umgang mit der Presse quasi erfunden, ist vielleicht ein großes Wort, aber die einfach da so einen Stil eingeführt haben, mit dem das alles ganz gut lief. Einzelne Kämpfer noch nebenbei, Reinhard Schrutzki etc., wer damals noch so eine Rolle gespielt hat oder so auch Personen wie Peter Glaser, die auch so ja dann auch so eine Literaturkarriere, Bachmann-Preisträger etc. angestrebt haben, die halt auch alle so Begleiter dieses Clubs waren. Also es gab viele Wahrnehmungskanäle. Verhältnis zur Presse selber war dann immer ein bisschen schwierig. später dann halt Andi Müller-Magun, der halt dann Anfang der 90er Jahre quasi das Heft aufgenommen hat und dann 90ern halt extrem definierend war in der Art und Weise, wie man da halt an die Öffentlichkeit geht. Und später dann halt Frank Rieger, Konstanze, Andreas Burg und andere, die halt ja, im Prinzip eigentlich da die Geschichte weitergetragen haben und auch mit ihrer Art und Weise, also einerseits kompetent, informiert, nach hinten technisch zumindest abgesichert, nach außen argumentieren und den Club damit eben als eine, als das darstellen, was er letzten Endes auch ist, ne? Einfach eine kompetente, informierte Gruppe, die einfach was beizutragen hat zu dem Geschehen in Deutschland. Sicherlich wurde das noch dann verstärkt durch diese ganzen Schritte vor das Verfassungsgericht, dass der Club dann eben zunehmenden Maße auch bei rechtlichen Beurteilungen und so weiter herangezogen wird mit seiner Expertise, die Anhörung vom Bundestag, ne? Und dann jetzt im letzten Schritt auch Linus, der jetzt auch nochmal so eine neue Spielart der Öffentlichkeit mit reinbringt. So, das ist gut.
Ich hatte halt aus meiner Perspektive so die Wahrnehmung bei den ersten Kongressen und Camps, bei denen ich dabei war, da war so halt, ja, da wurden wir eher so betrachtet wie, ja, das ist halt so, dass der Kongress der Hacker und so ein bisschen wie Schmuddelkinder, ist zwar ganz interessant, was sie da machen.
Also eine Exotenveranstaltung.
Ja, so eine Exotenveranstaltung, genau. Exotisch ist da das viel bessere Wort. Und dann haben wir halt, hat so ein Shift stattgefunden, so in, oh, auf dieser Veranstaltung wird auch sehr viel über gesellschaftliche, politische Themen gesprochen und vielleicht sollten wir denen doch mal zuhören. Also gerade so von den Öffentlich-Rechtlichen habe ich genau das wahrgenommen.
Ja, das war so ein schleichender Prozess. Also ich würde sagen, dass wir so in einer regelmäßigen Beobachtungsschleife waren und das sich mehr als nur Heise um uns gekümmert hat. Ich glaube, das war so in BCC-Zeiten ging das irgendwie los, Anfang der 2000er. Und es hat vielleicht auch ein bisschen weniger mit dem Kongress zu tun, als damit, dass die Gesellschaft langsam begriffen hat, dass sie Antworten sucht auf die neuen Herausforderungen, die die Digitalisierung stellt. Bis dahin war das noch so, Cyberspace, Leute, irgendwie, ha, hier guck mal die mit den Computern und so.
Ja, genau.
Ja, weil die nicht verstanden haben, wie wichtig das für sie alle sein wird. Ja, aber spätestens, wenn dann irgendwie jeder Journalist halt auch irgendwie Kinder in der Schule hat, die da irgendwie Informatikunterricht bekommen und ihnen irgendwie die Kinder einen vom Pferd erzählen mit den ganzen Geräten und auch Ängste natürlich aufkommen und aber überhaupt Fragen überhaupt auch erstmal stellen und die Leute einfach da begriffen haben, was ja quasi der Club seit Anfang der 80er Jahre gesagt hat, nämlich das wird uns alle beeinflussen und das wird alles ändern, so, Punkt. Ja, nichts weniger als die große nächste globale Kulturrevolution steht an. Mhm. So, und ich denke, das ist mittlerweile jedem klar geworden. Wenn ich das irgendwie meinen Anfang der 90er Jahre meinen irgendwie Partyfreunden erzählt habe, haben die mich mit großen Augen angeguckt. Und so, meinst du?
Ich meine, also wir haben eine Kanzlerin, die spricht heute da noch vom Neuland. Ja,
ja,
20 Jahre später.
Ja, auch
er weiß für sich auch noch.
Ja, das
stimmt schon.
Ich fand den Satz eigentlich sehr ehrlich, muss ich sagen.
Ja, das muss man eigentlich.
Klar, so, und solange wir halt mit der Generation arbeiten müssen, die hält ja immer eine Weile, aber die stirbt halt auch irgendwann aus, so. Ich denke, in 10 Jahren, das ist zwar ein Zeitraum, der eigentlich viel zu lang ist, in 10 Jahren, wenn wir auf dieses 2017 schauen und uns die Bäuche halten und sagen, ey, weißt du noch, die 2017 und so, Neuland irgendwie bla, Diskussion, irgendwie AfD und dieser ganze Wahnsinn, kannst du dir das noch vorstellen?
Ja, ich hoffe, Wir sagen da nicht die guten alten Zeiten.
Ja, ich bin ja Berufsoptimist, also
Ja, okay, ich
feste. Nee, ich glaube, uns wird das lächerlich vorkommen, was wir jetzt hier gerade machen. Ich glaube, in den nächsten 10 Jahren wird sich einiges abschleifen. Das merken wir an so vielen Fronten. Es wird neue Konflikte geben, es wird neue Probleme geben, es wird andere Probleme geben. Probleme geben, die wir jetzt vielleicht auch so noch nicht sehen.
Mhm.
Aber genauso werden viele andere Dinge auch gelöst werden. Und zwar auch, weil wir gerade so eine Radikalisierung des Widerstands dagegen sehen. Ich glaube, die Reaktion auf diese Empörung wird noch eine viel größere Empörung sein, dass so eine Empörung überhaupt sich bahnbrechen kann, und sie wird eher damit reagieren, dass sie sagen, ey, ihr Penner, ihr stellt euch jetzt mal schön in die Ecke, wir regeln das jetzt mal, aber mal richtig, dass das nämlich jetzt überhaupt gar kein Thema ist, und kümmern uns mal wieder um die wichtigen Probleme. Mhm. Geht mal bitte aus der Sonne, weil mein Teint. Ja?
Ja, okay. Ja.
Ist doch einfach auf Dauer einfach auch nicht zu halten, diese Überventilierung.
Danke für diesen Optimismus.
Ja, sorry, ich bin da unverbesserlich.
Das ist doch super.
So, und was das Digitale betrifft, sehe ich das halt auch. Ne? Ich glaube aber auch, dass in 10 Jahren dieser Club noch da sein wird. Und der wird auch nach wie vor in dieser Rolle sein. Wir werden auch nach wie vor mit dem Fortschritt nicht glücklich sein, weil wir sowieso immer schon 20 Jahre im Voraus leben, und da kann uns halt leider keiner helfen. Ja, aber wenn ich jetzt halt 10, 20 Jahre zurückschaue und mir die gruseligen Verhältnisse da anschaue, was so Digitalisierung und so weiter betrifft, naja, da ist ja zumindest schon mal ein bisschen was passiert, ne?
Ja, ne?
Also vor.
Und der Mainstream ist nur noch so 5 Jahre hinterher.
Genau. Das erste Camp 99, das jetzt, as we speak, ist das halt 18 Jahre her.
Mhm.
Und da gibt's, das musst du unbedingt verlinken, gibt's dieses kleine, schöne Interview mit Wow. Wo er so gefragt wird, so wie er das so sieht. Und dann meint er so, ja, der Club ist jetzt 18 Jahre alt.
Mhm, erwachsen.
Ist jetzt erwachsen geworden. Und mir gefällt, was ich hier sehe und so. Da tut sich so einiges, weißt du? Und wird mir jetzt gerade in dieser Sekunde klar, jetzt haben wir schon wieder 18 Jahre, jetzt sind wir sozusagen in the 30s, ne?
Ja.
Das geht so weiter. Und auf dem ersten Camp gab es das erste Mal WLAN-Karten.
Mhm.
Niemand wusste, was WLAN ist. Auch bei uns nicht. Also ein paar schon, so klar, logisch.
Die haben die WLAN-Karten angeschafft.
Man wusste auch schon, dass man das wollte.
Ist da
aber da gab es das erste Mal WLAN.
Ist da die Tradition daraus entstanden, dass beim Camp irgendwie auch immer ein Hardware-Gadget mitgeliefert wird? Also
nee, weil das
mal
wurde
die Rocket
ja nicht,
und
nee,
so.
nee, das weiß gar nicht, wann ging das los. Das haben wir in Alt-Landsberg haben wir das nicht gemacht.
Okay.
Das ist ja so auch so eher so ein amerikanisches Ding.
Kam später.
Ja, das kam später. Das ist auch, ich sehe das auch ein bisschen, ja, kann man machen. Andere Debatte.
Jedem Tierchen sein Pläsierchen an der Stelle.
Sein Pläsierchen, genau.
Und naja, es ist also eine sich ständige Bewegung. Wie schaust du denn heute? Ich meine, du hast jetzt direkt mit dem Kongress nicht mehr so viel zu tun, wenn ich das richtig...
Nö, also ich mache jetzt hier keine Orga. Ich bin immer gerne so ein bisschen im Vorfeld dabei, wenn es um so, also ich habe jetzt die ganzen Begehungen und so weiter mitgemacht, weil das, sagen wir mal, eher auch für, das ist so, da hilft es so.
Deine Expertise hilft da bestimmt.
Ja, nicht nur meine, sondern einfach überhaupt schon mal auch viel gesehen zu haben und so, einfach auch so eine Bauchentscheidung.
Mhm.
Weil ich glaube, die Entscheidung für Leipzig war eine Bauchentscheidung.
Man passt schon, kriegen wir schon hin, ne?
Mir hat vor allem gefallen, wie, also es hat sich gezeigt, sowohl in Hamburg als auch im BCC, Haus am Kölnischen Park, dass die Betreiber sind für uns sehr wichtig, dass wir mit denen gut klarkommen, dass die uns verstehen.
Mhm.
Und das hat ja auch in Hamburg wunderbar funktioniert. Und unser Gefühl war halt einfach, dass das Team in Leipzig auch diese Qualitäten mit sich bringt.
Mhm.
Dass die uns verstehen wollen und dass die Bock drauf haben, was das so impliziert, uns ins Haus zu holen, auch wenn sie, glaube ich,
noch gar nicht wissen, was da auf sie zukommt. Ja,
die sind gut vorbereitet gewesen, muss man sagen. Also es kann jetzt nicht sagen, dass die keine Ahnung haben. Ich glaube, die wissen schon, worauf sie sich einlassen. Ich glaube, dass die auch da explizit Bock drauf, dass sie es gerade drauf ankommen lassen, das so zu haben. Weil den anderen Kram haben sie. Und das ist so einer der Gründe, warum. Wir werden sicherlich damit zu kämpfen haben, dass es eben nun mal ein Messegelände ist.
Fehlen Veranstaltungsräume.
Dinge werden anders sein. Liebgewonnene Sachen werden vielleicht dieses Mal, vielleicht auch generell unmöglich sein, weiß ich noch nicht. Gut, unmöglich ist eigentlich nichts, aber da werden noch eine Weile lang Antworten gefunden werden müssen. Und ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn wir zwei Anläufe brauchen, bis es da richtig rockt. Aber das finde ich eigentlich auch ganz geil, nachdem der letzte Kongress in Hamburg schon so alle nur noch so gelangweilt, so, oh ja, alles durchoptimiert, alles irgendwie. Das
war schlimm.
Das war schlimm, oder? Das war so richtig, alle haben das gesagt, so, ja, haben.
Ich bin da durch die Räume gelaufen, wo ich im Jahr zuvor noch von A nach B gehetzt bin und irgendwie hier noch ein Telefonat zwischendurch hatte. Und was mache ich denn jetzt da?
Alles
fehlt
war
uns
so
der Speaker.
Eingespielt, das
und
war
ich
schon.
Ich habe nur noch gestanden, so, ja,
bedrückend.
Braucht ihr mich noch? Ich gehe mal eine rauchen.
Ja, das war schon fast langweilig. Ne? Ja, also das so der, und das werden wir bestimmt nicht haben. Ich glaube, wir werden wieder die Aufregung des Neuen haben, wir werden den Frust mit irgendwie, Dinge sind nicht so, wie ich sie kannte.
Ah, Freude.
Ja, wir müssen uns Lösungen einfallen lassen.
Das ist ja die Stärke der Community.
Genau. Und davon kann man gar nicht genug haben. Ich meine, wenn ich so, ich meine, dieses Problem mit, wo geht der Kongress hin und was ist die Zukunft in Berlin? Die Frage hat uns über mehrere Jahre beschäftigt.
Mhm.
Nur, dass wir halt lange Zeit nicht die richtige Antwort darauf gefunden haben, nämlich ins CCH zu gehen. Ne? Aber es sind trotzdem eine ganze Menge Gedankenspiele angestrengt worden. Was wäre denn so, wenn man sich jetzt was wünschen könnte? Was würde man denn dann haben wollen?
Ein eigenes Gebäude.
Na logen. Eigentlich, leider, also das Schade ist, das wäre vor 20 Jahren in Berlin.
Kein Problem gewesen.
Kein Problem würde ich jetzt mal nicht sagen, aber das wäre eine echte Option gewesen. Weil so viel Fabrikgebäude, irgendwelche Klinker-Dinger, weißt du? Also hätten wir damals schon diesen Impact gehabt und hätten wir schon quasi so 10, 20 Jahre früher alles schon so weit gebracht gehabt und wären wir sozusagen in dieser organisatorischen Position, in der wir jetzt sind und mit dieser Erfahrung, dann also ich hätte es jetzt nicht für ausgeschlossen angesehen. Es gab auch tatsächlich mal auch fürs Camp schon mal so ähnliche Überlegungen, ob man nicht sich irgendwo mal ein Gelände greift und da dauerhaft sozusagen Projekt Dauercamp und auch dieses. Das ist ja auch so ein Running Gag.
Das kommt auf jedem
kommt
Kongress.
Immer, ne? Dauerkongress
auf jedem
ist so der Running Gag. Ne? Aber was das ja eigentlich meint, ist, dass wir ja auch nichts dagegen hätten, wenn man diese temporäre autonome Zone.
Temporäre autonome Zone, auch sehr geil.
Ja, und das ist übrigens jetzt kein von mir erfundener Begriff, sondern das ist ja ein Konzept aus den USA, was übrigens auch einer der Vorlagen war für den also Temporary Autonomous Zone. Mir ist gerade jetzt der Autor nicht erinnerlich. Ist ein Buch und das ist sozusagen auch so eine Definition des Selbstverständnisses auch gewesen, dass man sozusagen so, ja okay, wir schaffen jetzt hier mal den Einfluss von außen ab und schaffen hier unser eigenes Utopia und das ist irgendwie das, was in diesem Kongress auch so ein bisschen zum Ausdruck kommt. Ne? Mhm. Hast du mal nachgeschlagen?
Huckin Bay.
Genau, Huckin Bay, Buch, ne?
Ja.
Ja, genau. Und das ist ja der Kongress eigentlich. Eine temporäre autonome Zone, ja, wo du mit deinem Telefon dich in ein Chaos-GSM-Netzwerk einbuchen kannst. Ich meine, das erzählst du Leuten, ich meine, WLAN auf der Veranstaltung, haben die Leute schon mal gehört. Dass man auch noch eine Verkabelungsinfrastruktur hat. Ja, okay, kann man sich vorstellen, dass das ganz brauchbar ist. Du kannst dein eigenes Decktelefon von zu Hause mitnehmen und damit rumtelefonieren und kannst irgendwie international kostenlos anrufen und so. Das ist schon crazy. Aber dass dann auch irgendwie auf deinem Telefon auch noch ein eigenes Netz neben Telekom und Vodafone auftaucht,
ja,
so,
genau.
da fängt es dann schon an zu knistern. So.
Ja, und, dass du dein iPhone mit oder dein Smartphone mitnehmen kannst und dann auch da ins GSM-Netz kannst, was da vorhanden ist.
Genau. So, und das entspricht ja dem Selbstverständnis des Kongresses, ne? Wir schaffen unsere Infrastruktur selber, wir bauen das alles selber, wir administrieren es selber, wir definieren dann halt auch die Regeln neu und die Regel ist halt im Wesentlichen, lass die Leute in Frieden und gib ihnen irgendwie die Privatsphäre, die sie brauchen, weil wir sind hier eine temporäre autonome Zone. Wir wollen sozusagen zumindest für einen bestimmten Zeitraum hier alle auch mal rausnehmen aus ihrer normalen Realitätswahrnehmung und auch so ein bisschen so Utopia bauen und sagen, guck mal, wie geil das wäre. Und ne, wenn wir dann irgendwann vielleicht mal keinen Raum finden mehr für den Kongress und irgendwie der Meinung sind, Messehallen ist irgendwie auch nicht so geil, naja Gott, vielleicht finden wir ja dann doch nochmal irgendwie so ein halb zusammengefallenes Ziegelwerk, was zumindest so urban irgendwie noch rumliegt und was wir uns dann einfach mal kaufen für einen Euro und sagen, okay, lasst uns einfach mal in Frieden. Wir machen das jetzt hier. Gebt uns 10 Jahre und wir bauen euch hier eine Kongresslocation, wie ihr sie noch nie gesehen habt.
Alter, wir haben hier dieses Riesending in Berlin, das nicht mehr bespielt wird.
Ja, es gibt vielleicht solche Orte, aber ich meine, das ist natürlich ein Problem, weil, also es ist jetzt schöne Vision, ne? Lässt sich natürlich leicht raushauen, so ein Spruch. Und ich weiß auch, dass so etwas natürlich andere Probleme nach sich zieht, die eine temporäre autonome Zone nicht hat, weil eine permanente autonome Zone, ja, Pass, Frieden, ne?
Ja, und wir sind auch keine Reichsbürger.
Brauchst du Leute, die dauerhaft da sind, dann hast du halt Strukturen, die dazu tendieren, sich selber zu erhalten, ja, und so weiter, und dann kriegst du halt diese Kompetenzproblematik und Geld spielt dann auf einmal eine Rolle und so weiter. Also da müsste man sozusagen Wege finden, wie man organisatorisch das so aufstellt, um möglichst solche Sachen auch noch abzufedern. Aber auch selbst das halte ich nicht für unmöglich. Es setzt natürlich voraus, dass du dann im richtigen Moment auch die richtigen Leute findest, die eben auch bereit sind zu sagen, was weiß ich, jetzt bin ich raus aus der Schule oder ich bin vielleicht raus aus dem Studium. Also ich habe irgend so einen Abschnitt jetzt in meinem Leben. Liegt mein Ziel jetzt im Wesentlichen da drin, irgend so einen Beruf zu betreiben, der in 3 Jahren schon wieder von der technologischen Entwicklung überrollt wird? Oder erfinde ich mir hier vielleicht einfach meinen eigenen Beruf?
Mhm.
Baue ich jetzt hier mal an der autonomen Zone mit und schaffe einen Ort, der einfach in jeder Beziehung kongresskompatibel ist? Ja, wo man dann einmal im Jahr den Kongress auch wieder feiert, der aber sozusagen dazwischen ein Ort ist, wo permanent, was weiß ich, da können ja Clubräume sein, da können Räume, Veranstaltungsräume sein für kleinere Veranstaltungen netzpolitischer Art, andere, ja, also wo man sozusagen so einen Ort bietet, wo Leute sein können.
Also
der aber anders ist.
C-Base in größer.
Ja, also sagen wir mal, wo, sagen wir mal, so der Aspekt C-Base ein Aspekt ist, der sich da vielleicht in irgendeiner Form wiederfinden kann. Ja, wo der Kongress aber in seiner Gänze sehr viel mehr definierend ist, dass man sagt so, okay, du machst hier eine Veranstaltung, wir haben eine Kassenlösung, wir haben
eine Videostreaming-Lösung,
Streaming,
Audio,
alles ist auf Knopfdruck, Recording, Streaming, archivieren.
Oh, das ist ein schöner Nerdraum.
Ja, genau. Internet ist irgendwie immer da und immer massiv da. Nicht so ein bisschen, sondern du hast immer so richtig so Fettnetz. Das ist das Erste, was man macht, ist, dass man irgendwie so ein so ein kiloschweres Glasfaserbündel da irgendwie reinsteckt irgendwie in dieses Haus und dann einfach erstmal so, das Thema ist jetzt erstmal durch.
Ja, genau,
so.
Wo ist das Rechenzentrum?
Und jetzt bauen wir aber auch andere Infrastrukturen auf, die so noch nie da gewesen sind. So. Ja, wir haben hier eine Lösung, die irgendwie ein Besuchertracking erlaubt, wo die Leute sich gegenseitig finden können, was aber gleichzeitig auch maximale Privatsphäre verspricht.
Sputnik, ne?
Was auch immer. Es gab ja solche Ideen schon immer, ja, so Experimente. Aber dass man sich dann auch mal konkret Gedanken darüber macht, wie kann man das, was alle haben wollen, was aber irgendwie normalerweise problematisch ist für eine Privatsphäre, kann man das so implementieren, dass es hier sogar geht und sozusagen beiden Anforderungen erfüllt. Keine Ahnung, ob das jetzt nicht zu Ende gedacht, aber einfach mal vom Anspruch her, ne? Ja. Was will man denn haben, ne? Integriertes Info-Beamer-System, jede Information kann jederzeit an jedem Ort überall sein, Ladestationen, Akku-Konzepte, Wireless-Charging, einfach the full Monty, du baust einfach und dann sieht's auch noch so fucking geil aus. Du kommst da rein, denkst dir nur so, boah, Weltraumbahnhof, wie cool ist das denn? Ja, du hast da ein Catering-Konzept, was irgendwie überzeugend und variabel ist, von dem du aber nicht abhängig bist und was irgendwie jeder so bauen kann, wie er will. Was einfach auch eine schöne kleine Kleinstadt in der Stadt ist, in der man gerne leben möchte. Einfach halt die permanente autonome Zone. Nein, nennen wir es einfach so. Ja, das so und das. Ich finde, so muss man den Kongress weiterdenken, dass wir uns nicht nur in diesem, ja, einmal im Jahr treffen wir uns dann irgendwo und mit Mühe versuchen wir aus bestehenden Veranstaltungsorten das rauszuschälen, was wir eigentlich haben wollen, obwohl es eigentlich ja viel sinnvoller wäre, diese Infrastruktur halt dauerhaft zu machen. Ich meine, die Fusion mit dem Kulturkosmos macht es auf eine interessante Art und Weise vor, ne? Weil da hast du dieses riesige Gelände und so. Siehst natürlich auch, okay, auch sowas bringt dann soziale Probleme mit sich und, ne, und Leute werden älter und haben irgendwie andere Ziele, das sind Schwierigkeiten, aber das sind auch Herausforderungen und Herausforderungen sind geil.
Macht man Lösungen für. Da möchte ich noch einen kleinen Nachtrag machen und zwar am Anfang hatten wir über dieses automatische Barkonzept gesprochen. Die Automatikbar?
Die Automatenbar.
Die Automatenbar, genau. Und den Podcast, den du gesucht hast, das ist Kaspar Clemens Mirau mit dem Leitmotiv und gleich die erste Folge.
Ah ja, genau, die erste war das sogar. Guck an. Ja,
das kann ich nur sehr empfehlen. Hat mir damals auch sehr viel Spaß gemacht, das zu hören. Tim, wir sind jetzt von Anno dazu mal bis sogar in die große Zukunftsvision gekommen.
So muss es
sein. Danke dir sehr, dass du dir so viel Zeit genommen hast dafür. Gerne. Ich hoffe, euch Hörer hat es gefallen. Naja, der übliche Aufruf, die übliche Hausmeisterei, ne? Macht bitte iTunes-Kommentare, gebt Feedback und falls ihr noch jemanden kennt, der mit auf dieser Sendung und hinter den Kulissen, den ich nicht auf dem Schirm habe, gebt mir Bescheid. Ich möchte mit euch allen reden. Bis dann. Danke, Tim.
Danke auch. Tschüss.